Trondheim wird belagert.
Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blas mir nur ein.
Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder soweit. Euer Lieblingstag in der Woche, zumindest für die Leute, die immer live reinschauen, wenn wir unser Podcast auf Twitch jede Woche hier abfeuern. Und heute sind wir wieder soweit. Es ist Folge 161, 161. Und mit mir im Ring heute Daniel, Chris und Selzuk. Heute das komplette Viererquartett am Start. Selzuk am Bass, Chris am Schlagzeug, Daniel an der Oboe und meine Wenigkeit an der Triangel.
Gott sei Dank nicht die Blockflöte.
Was ist Oboe? Ist auch Blasinstrument, ne? Oder?
Ja, ja.
Ist Holzblasinstrument oder ist schon so ein Blechding auch?
Eine Oboe ist, glaube ich, auch aus Holz, oder? Ja, ist kein Blech.
Boah, da kommt da wieder jetzt das Unwissen, du tust sie da verbreiten. Oboe, ja, ja. Holzblas oder Blechblas?
Jetzt denkt ihr, Leute, wie komme ich da drauf? Ich bin letztens bei Daniel gewesen, wir haben alte Fotos gefunden und da habe ich ihn gesehen, als er 12 Jahre alt war, auf seinem Fahrrad hinten die Oboe auf dem Rücken geschnallt. Er wurde immer zum Oboenunterricht geschickt von seinen Eltern. Während die anderen Kids an ihren Rollern geschraubt haben, Alter, war er mit der Oboe auf dem Rücken mal unterwegs. Aber keine Sorge, Leute, es ist nicht ein Stück Jugend am Daniel vorbeigegangen. Ihr wisst, er ist genauso unmusikalisch wie wir alle aus dem Chris. Er hat die Oboe immer am Park unter dem Busch versteckt und ist dann einfach mit ins Jugendheim gegangen, um da zu kickern und wie heißt das nochmal hier, dieses am PC, am 486er, Wolfenstein 3D hat er immer sehr
Digga, aber spielt. Der Selchuk kann doch locker auch diese orientalische Klarinette spielen, wie das Ding heißt, keine Ahnung.
Also. Strike Nummer 1. Ich habe gerade verstanden, an Daniel ist kein Stück Jugendamt vorbeigegangen.
Auch das wahrscheinlich, ja.
Liegt das daran, dass er einen ganz komischen Fahrradsattel hatte?
Ja, ja, den habe ich erst später bekommen.
Im Erwachsenenalter
kam dann zum Geburtstag vom Pfarrer der katholischen Gemeinde, wo er ist.
Ja, ja, ja.
Strike Nummer
3. Zur Konfirmation habe ich den bekommen.
Hat jeder Messdiener halt so ein Spezialsachen bekommen.
Stück Scheiße, Alter.
Ja. Oh mein Gott. Leute, ich habe am Dienstag habe ich React alleine gemacht. Selchuk ist ja momentan ein bisschen raus, weil sein Balkon umgebaut wird. Er hat uns gerade eben eine kleine exklusive Führung mit seinem Handy durch seine Wohnung gegeben. Er lebt so richtig hausbesetzermäßig, könnte ich das vorstellen, auf so einer richtigen Baustelle. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Typ sich nachts ins Bett legt, also dann muss er erstmal den Baustaub, muss er sich von seinem Bettlaken runterkratzen. Geisteskrank, aber hat auf jeden Fall eine heftige Terrasse. Und ich würde sagen, wenn das Ding fertig ist, dann kommen wir mit den ganzen Leuten mal vorbei, machen mal bei Facebook so offene Einladungen, dann stellen wir uns mal auf den Balkon und gucken, wie viele Leute der Balkon dann am Ende auch aushält, wenn wir da rhythmisch hoch und runter springen.
Mein Balkon hat direkte Sicht auf meine alte Grundschule, Alter.
Aber hat das denn irgendwie auch mal jemand, ein Statistiker, auch im Vorfeld mal gesehen oder macht ihr da so Pi mal Auge, so wie ihr...
Digga, Alter, das ist, Junge, ich wohne in der Innenstadt, da geht gar nichts ohne Architekt, ohne Baugenehmigung, ohne alles. Wenn du bei uns irgendwie weiter draußen auf dem Land wohnst, Alter, dann kannst du machen, was du willst. Da baust du dir das Ding irgendwie aus ein paar Spanplatten und dann hast du eine neue Terrasse. Aber hier geht gar nichts.
Dann läuft ja auch viel am Rathaus mit Einschüchterung, wurde mir zugespielt.
Ja, das Rathaus schüchtert ein, das stimmt, Alter, das Rathaus schüchtert ein. Ist so.
Oh Mann, ey. Ja, Leute, auf jeden Fall Dienstag gestreamt. Ich weiß nicht, habt ihr gesehen den Stream eventuell? Lustigerweise ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen tralala hopsasa. Hab Brettspielgarde, hab Spieldoch geguckt. Leute, die Spieldoch ist an uns vorbeigegangen, weil wir am Digger-Wochenende gewesen sind. Das Digger-Wochenende hat die Spieldoch gecrossed, das heißt, wir konnten leider nicht am Start sein, aber die war auch diesmal nicht in Duisburg, sondern die ist quasi in Dortmund gewesen. Chris, ja. Wie sieht's mit dir aus? Du warst ja nicht alle Tage auf dem Digger-Wochenende. Hattest du nicht immer vor, da mal einfach Meeple-Porn stellvertretend einfach mal aufzuschlagen und mal ein bisschen Handshakes zu machen und so ein bisschen Beziehungen zu pflegen zu den anderen Influencern, zu den anderen Leuten, die halt eben so Sachen im Internet machen wie wir? So ähnlich, ich will jetzt nicht sagen, schlechtere, andere Sachen.
Ich war tatsächlich am Überlegen, ob ich mir das reinziehen soll. Aber dann habe ich kurz reflektiert und überlegt, was es da zu sehen gibt und habe mir gedacht, was soll ich da, Alter? Einfach waste of time, waste of money.
Und, ja, du traust dich doch ohne Rücken nicht raus, Alter.
Bruder, pass auf, mal ganz im Ernst. Real Talk. Faustkampf. 1 gegen 1, 1 gegen 2, 1 gegen 3. Sag mir 3 Leute aus der Community, die mich gemeinsam zu dritt weghauen könnten. Sag mir 3.
Egal wer. Mir fällt keiner ein. Ohne Scheiß, mir fällt einfach keiner ein. Das ist krass.
Es ist halt, du kannst 3 auf einmal auf mich schicken.
Mir fällt keiner ein, der dich nicht umpumpen würde. Oder so.
Nee, Daniel hat auf den Punkt gebracht, Alter.
Brasilien Jiu-Jitsu at its best, Alter.
Ja, auf dem Rücken bist du gut, habe ich gehört.
Nee, aber ich war, wie gesagt, ich war am Überlegen. Ich war, Sonntag war ich bei Roy eingeladen, weil er einmal im Jahr Zock in den Mai hat. Ja, der hat berichtet, dass er da war. Und, aber er sagte so, ja. Also es war groß.
Früher am 1. Mai mit Bollerwagen losgezogen, Mädchen geküsst, Digga. Und jetzt hat er immer so, ja, Zock in den
ich
Mai.
Pass auf, ich bin noch nie Digga, mit dem Bollerwagen.
Wer ist Roy nochmal?
Pass auf, ich war noch nie so ein Bauernkind, das mit Buckner Bollerwagen irgendwo rumgezogen ist. Also die Zeit war noch nie bei mir. Ich war aber tatsächlich mit dem Franne am Überlegen, ob wir nach Berlin fahren sollen. Weil wir Bock hatten, ein bisschen, ja, Stimmung mitzubekommen und alles, aber haben wir dann nicht gemacht, weil uns dann doch die Gurkerei zu weit war. Aber ich hätte,
Schamgefühl von wegen ökologischer Fußabdruck und einfach Sprit verjallern, um einfach nur, um dich zu erfreuen und deine eigenen Konsumgedanken hinterher zu gehen und die zu verfolgen, mal eben bis nach Berlin zu schallern, wieder zurückzuschallern.
Und so. Um da gegen das System zu sein, einfach mal mitmachen.
Hat einer von euch schon Live-Klimakleber gesehen? Ich habe noch gar
nie. Nein, habe ich noch nicht gesehen. In Brücken lohnt sich das, glaube ich, nicht.
Sagt man das mit Klimakleber? Ist das nicht so ein Bild-Zeitungs-Jargon?
Ja, wahrscheinlich. Ja,
übrigens, apropos Bild-Zeitungs-Jargon, ich kann allen unseren Hörern empfehlen und das bitte zu supporten. Zieht euch alle auf Spotify mal so einen Spotify-Exklusiv-Podcast rein, der heißt Boys Club. Und da geht es quasi darum, um die Aufdeckung, was Julian Reichelt für ein ekelhafter Mensch ist und dass die Bild-Zeitung generell für ekelhafte Menschen sind. Und es ist super interessant, sind 8 Folgen, muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Ja, das war's zur Bild-Zeitung und dem Bild-Zeitungs-Jargon.
Ich habe, Daniel, du kennst doch hier JP Performance, weißt du, hier tralala, die Fernsehsendung auf Vox hat eben. Da hab ich
einen gesehen, kommt bei uns was dagegen, ne?
Ja, der mit der Kappe und wie heißt der nochmal halt eben? Ach, nicht Jean-Pierre, der andere halt eben. Sidney.
Ja, ich glaube schon.
Sidney heißt er, mit dem Bart. Und Sidney ist durch Brüggen gefahren, auf jeden Fall.
Echt?
Ist eiskalt durch Brüggen gefahren, mit so einer übelst alten Ami-Schüssel halt eben. Ein Etzel oder so, keine Ahnung, so ein riesiges Teil halt eben. Ist damit durch die City gefahren, ist dann nach Bracht gefahren und hatte gar keine Kennzeichen drin, beziehungsweise nur US-Kennzeichen, hat trotzdem eiskalt auf nass Probefahrt gemacht. Und dann kam dann die Polizei ihnen entgegen und mit so einem Durchruf, Polizei, und er hatte keine Kennzeichen, hat sich reingeschissen, da kamen sie entgegengefahren, haben sie erkannt, dass es Sydney ist, waren sie nur aus dem Streifenwagen am Winken und haben ihn weiterfahren lassen. Das hat eine Bracht, beste Polizei. Brüggenbracht. Also bei Daniel, Leute, wenn ihr was auf dem Kerbholz habt und ihr müsst mal untertauchen, dann habt ihr auf jeden Fall die beste Chance.
Auf nach Brüggen.
Auf jeden Fall, super, ich weiß nicht, ob ihr es Dienstag mit live verfolgt habt, ich werde jetzt mal kurz ein bisschen was zusammenfassen, wir hatten dann da ein bisschen Spiel doch und irgendwie im Laufe der, also wir haben so einen Vlog von der Brettspielgarde geguckt, was auf der Spiel doch abgegangen ist und sind dazu so einer neuen Dame, die hat 28 Videos aktuell, glaube ich, oder 29 Videos auf YouTube, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Ist auch komplett.
Ich hatte da, glaube ich, kurz reingeklickt. Jetzt fällt
hast
mir da
du ein. Kurz reingeklickt, Digga. Das
irgendwas
ist, das
war da.
Das
irgendwas
komplett,
cringe
das
war da.
Ist Digga, das ist das. Digga, ich habe sowas Cringes noch nie gesehen. Wisst ihr, ey, Leute, wir hatten schon viele scheiß Ideen, ne? Und wir haben ja aus Spaß auch immer schon mal gesagt, Alter, eigentlich irgendwann machen wir eine 5 Top 5 halt eben von den von unseren Lieblings-YouTubern oder Cringest-YouTubern oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Aber das war uns ja immer noch ein viel zu heißes Eisen, dass wir da, also wir wollen ja auch niemanden irgendwie kränken oder zu so. Spät. Also wir machen natürlich unsere Jokes und hier und da und tralala, hopsasa, und da natürlich verzeihen, möchten wir auch bitte um Verzeihung bitten, wenn sich da jemand mal ab und zu auf die Finger gehauen fühlt.
Zu spät. Digga,
aber das war auf jeden Fall richtig krank, und sie hat dann ein Video gemacht, genau, Marei meine Spielbar oder so heißt der YouTube-Account. Könnt ihr euch das Video gerne reinziehen? Kleiner Shoutout für Marei und den YouTube-Kanal. Hat sie auf jeden
Mayra
Fall.
Mayra oder Marei?
Marei heißt sie. Ja, aber ich habe den Namen, Digga, ich habe keine Ahnung.
Ja, drop den Namen jetzt auch nicht, Mann.
Ich habe zwei. Warum nicht? Ich habe zwei Stunden
gespielt. Wir haben Brettspiel-DNA schon kaputt gemacht, Stefan.
Du?
Du?
Ja, aber. Ich
nicht wir.
Ja.
Gab es die irgendwo in den alten Büchern irgendwo ganz verstaubt irgendwann?
Davon ist nicht mal ein Quäntchen DNA übergeblieben. Nach dem
Chris, Alter, was du mit denen angestellt hast.
Ey. Aber ist scheißegal, Leute. Lass mal kurz back to topic kommen. Ich fasse mal kurz zusammen. Auf jeden Fall hat sie eiskalt ein Video gemacht, meine 10 Lieblings-YouTuber. Und hat dann angefangen halt eben das da irgendwie so ein bisschen so zu gestalten. Ich glaube, auf Platz 9 ist Hunter & Friends gewesen. Dann kam auf 6 quasi Besser Board Games, auf 5 Brettspiel, Board Game Pirates und keine Ahnung, auf jeden Fall jede Menge Leute. Und dann fand ich es richtig krass, auf Platz 2, Leute, wir wissen ja, wir cringen auch halt eben ein bisschen ab, aber ihr wisst ja halt eben, ich feiere das ja auch immer. Auf Platz 2 hat sie dann die Brettspielgarde halt eben drauf gesetzt und dann so richtig, auf Platz 2 setzt sie halt eben so ein YouTube-Kanal, der sehr mutig ist, der halt nicht die perfekt ausgereiftesten Videos macht, und hat den eiskalt vor laufender Kamera so einen Inklusionspreis ausgezeichnet. Alter, so, also im übertragenen Sinne durch die Blume, müsst ihr euch quasi vorstellen.
Was bedeutet halt mutig?
Brettspiel, bitte? Was bedeutet das, habe ich mich mutig? Auch gefragt. Wieso sind die besonders mutig, indem sie Videos auf YouTube hochladen, während, also keine Ahnung,
ist wir sind, nicht, sind, also... Ist das nicht eher, ist das nicht eher eine Aussage wie... Krass, dass die sich das trauen,
ja,
auf
Digga,
die Alter, Art und Weise aufzutreten.
Ja, so kommt also, es zumindest rüber. Ja.
So kommt für mich die Aussage rüber. Die sind mutig, weil ganz ehrlich, sie machen nichts anderes, was die anderen auch machen. Natürlich machen sie noch zusätzlich dieses rasende Reporter-Ding, wo sie dann durch die Gegend rennen und dann die Leute interviewen. Aber was ist jetzt mutig? Mutig ist, die Leute anzuquatschen? Oder mutig ist...
Keine Ahnung, ist auf jeden Fall bei ihr auf Platz 2 gewesen. Wir hatten die ganze Zeit schon uns gefragt im Laufe des Streams, ob sie sich wohl selber auf Platz 1 packen würde. Hatte auch in dem Fall nicht damit zurückgehalten, dann jedem noch Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg zu geben. Da 25 Videos, Digga.
Okay. Ja, jetzt kommt.
Ein paar Leute aus dem Stream haben dann auch trollmäßig irgendwie dann Meeple-Porn oder so noch danach drunter geschrieben, keine Ahnung. Und da ist ja
natürlich Standard.
Auf dem Kommentar von Manu ist ja auch ziemlich ein bisschen fuchsig geworden, das Rote. Da muss sie sich noch eine dickere Haut auf jeden Fall, glaube ich, aneignen. Aber ich fand es auf jeden Fall krass, Alter, halt eben. Weiß ich nicht mehr. Aber ich
fand's. Das ist ja sowas von. Weißt du, man guckt sich eine Top 10 an oder eine Top 20, man denkt sich so, was war Platz 1? Ja, keine Ahnung. Platz 2 weiß ich noch.
Aber ich würde sagen, wir könnten vielleicht auch mal eine 5 Top 5 nochmal gestalten, indem wir einfach Verbesserungsvorschläge für andere YouTube und Twitch und
Brettman war Platz 1.
Brettman?
Genau, Brettman war auf Platz 1.
Ja, okay. Kann man irgendwie nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja. Kann man nachvollziehen.
Aber ich fand es halt einfach, ich fand es halt eben grundsätzlich halt eben heftig, wie sie dann noch die Brettspieler als besonders mutig und dass sie nicht perfekte Videos macht und trotzdem alles drum und dran, Alter. Ich fand es einfach nur komplett schamlos. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Top-10-Listen, die da noch kommen. Wir schauen auf jeden Fall wieder rein. Shoutout geht raus, Leute. Könnt ihr, wenn ihr am Laufen bleiben wollt, könnt ihr auch sehr gerne da einfach mal bei meine Spielbar im Chat steht's einfach mal reingucken, Abo dalassen. Ansonsten Videos erstmal grundsolide. Ich fand es halt ein bisschen, aus meiner Sicht versuchte man immer so zwischendurch so auf mega professionell das quasi zu machen. Die Videos sind sehr oft sehr aufwendig. Sie hat da wohl einen sogenannten Tobias, der ihr die Sachen halt irgendwie auch alle schneidet nachher. Ah. Und der sich auf jeden Fall auskennt. Die Videos sind gut gemacht. Sie hat da auch so Witz drin und coole Schnitte drin. Aber zwischendurch hat sie so immer so kleine Transitions. Weißt du, das heißt, wenn sie zu irgendeinem Thema oder so springt, dann so richtig guffelig aus irgendeinem Stock jedes Mal mit einer verschiedenen Auflösung irgendwelche animierten, also so wirklich ganz, ganz Weird, ich krieg jetzt, mir läuft jetzt gerade schon wieder so den Schauer drin. Schaut auf jeden Fall mal rein, meine Spielbar, Leute, halt eben. Und in den nächsten empfehlen wir dann gegebenenfalls auch entsprechend mal YouTube-Kanäle und oder ebenfalls auch nicht. Schauen wir einfach mal
weiter. Und schon wieder ein Projekt, was wir niemals verwirklichen werden.
Wahrscheinlich.
Danke, Stefan. Danke, Stefan. Aber wir können uns das mit auf die Liste der Projekte schreiben. Und wer weiß, vielleicht kommen wir
ja ein bisschen anteilig
nochmal. Noch was auf unsere To-Do-Liste.
Ja, ja. Apropos Projekte. Ich brauche mal eure Hilfe. Also vor allen Dingen die von Chris.
Dann bist du verloren.
Der ist wahrscheinlich der Experte. Weil ich überlege nämlich gerade, ob ich mein 1-Dollar-Pledge bei Rainbow Six Siege um $698 erhöhen soll, damit ich dieses Game auch wirklich mit allem Schmackofatz mir noch gönnen kann. Oder?
Dein Name ist der erste Name, der dieses Spiel niemals bei mir spielen darf.
Nee, aber jetzt mal.
Ich hab gerade auf die Liste geschrieben.
Jetzt mal ernsthaft.
Daniel, gib da noch. Ich muss ganz kurz applaudieren. Ganz kurz, Daniel, das war wirklich Endlevel. Du hast gerade Chris begraben, Digga.
Nee, ey, pass auf. Also ihr macht da eigentlich, sagen wir es nur, das Thema wollte ich heute sowieso ansprechen, um mit euch drüber zu reden.
Ja, so habe ich mir gedacht.
Aber im Gegensatz zu, vielleicht bin ich der eine einzige Prozent der gesamten Bäcker, denen es irgendwie scheiße am Arsch vorbeigeht. Digga, ich zahle die Kacke, ich nehme...
Das habe ich gesehen, dass du... Aber weißt du, Chris, pass auf.
Für mich ist das gar kein
Thema. Das Erschreckendste ist eigentlich nur, dass du wirklich... Also so ganz ohne Groll sogar hinnimmst.
Nein, Daniel, das ist ein Déjà-vu. Kannst du dich noch an die Aktion mit Hoplomachus erinnern?
Ach, das ist ein Singleplayer.
Da hat er in der gleichen Tonart hat er gesagt, ja nee, ich sag's euch, warte, ich hab schon Bock auf das Game. Also mir ist es egal, also ich würde es gerne ausprobieren. Genau der gleiche
Tonfall. Ich kann jetzt ein paar Dinge dazu sagen. Abgesehen davon, dass ich Rainbow Six auch schon gespielt habe und zu 100% hinter dem System stehe, 100% hinter der IP stehe und ich unnormal Bock auf dieses Ding habe, stehe ich dazu komplett hinter und werde das Ding mit den Leuten wuppen.
Wenn du es überhaupt bekommst jemals.
Erstmal um alle Hörer abzuholen, bevor ich weiter darüber rede. Rainbow Six Siege war eine Kampagne von Mythic Games, die quasi, das ist ein Skirmisher, so ein 1-gegen-1 Ding, was so ein bisschen echtzeitmäßig daherläuft. Wir sind zwei Teams, versuchen eine Geisel zu befreien und so Counter-Strike-mäßig. Kennt ihr. Sonst googelt mal Rainbow Six. Der Kickstarter lief super gut. Super viel haben die eingenommen. Da gab es auch direkt einen Tabletop-Simulator-Mod, den wir vorher auch gespielt haben, um das Ding mal auszuprobieren. Und für mich war klar, ich will das Ding all in haben. So, und jetzt ist es rumgekommen. Also, die haben jetzt quasi ein Update auf der Kickstarter-Seite veröffentlicht, dass die Produktion jetzt losgehen kann, dass alles fertig ist. Aber haben es aufgeschlüsselt, dass die auf jeden Fall nochmal mehr Kohle brauchen, weil fast alle Kosten sich teilweise fast verdoppelt haben und haben quasi auch alles aufgeschlüsselt, was halt mehr kostet an. Das, was halt das irgendwie Shipping mehr kostet als zu dem Zeitpunkt, wo die das Funding gesammelt haben, was Pappe mehr kostet pro Kilo oder pro Tonne. Alles komplett aufgeschlüsselt. Und je nachdem, welchen Pledge man hatte, muss man einen gewissen Extrabetrag backen und bekommt dann unter anderem kostenlose Operator noch oben drauf, kostenlose Map Packs oben drauf und. Und die haben das halt so aufgeschlüsselt, dass die einen Betrag X brauchen, um das jetzt quasi produzieren zu lassen. Alle, die dann auch diesen Betrag X leisten, die werden dann jetzt voraussichtlich im Oktober, wäre es dann auch fertig, wird dann ausgeliefert, gehören dann auch zu allen denen, die im Oktober direkt beliefert werden. Und alle anderen, die aber nicht weiter in diesen Pool reinschütten, die sind dann voraussichtlich, wenn alles gut läuft, so wie sie es hoffen, nächstes Jahr dran. Und ist halt ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel ich für meinen, ich habe Gameplay All-In gemacht, nicht Deluxe All-In. Ich weiß gar nicht, wie viel ich reingeballert hatte. Irgendwie 270 schon, 290, keine Ahnung. Wahrscheinlich um die 300 einfach mit Versand. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass ich es halt nicht da reinbacke und dann eventuell nächstes Jahr beliefert werde. Oder dass ich jetzt die Kohle reinhaue und jetzt gegebenenfalls von dieses Jahr noch was kommt. Oder ich reinbutter und es, oder nichts reinbutter und es kommt gar nichts. Also das gibt es halt so ein gewisses Risiko.
Oder du butterst rein und es kommt trotzdem nichts.
Ja, ja, ich sehe hier die weiße Mit-50erin, Alter, die zum zweiten Mal an den nigerianischen Prinzen jetzt Geld überweist, halt eben, über nochmal mit einem Scheck oder wie man das da immer macht, was die da immer alles für Zahlungsmethoden haben wollen. Das erste Mal, die meiste Kohle ist schon jetzt nochmal doppelt, doppelt nochmal nach.
Ja, vor allen Dingen, wir reden ja hier nicht über 40 oder 50 Dollar, sondern in den meisten Fällen von über weit über 100 Dollar bis zu
92 Dollar.
Laber doch nicht, Alter.
Doch, du kannst doch die EU.
Guck doch mal in den Kickstarter-Kommentare, da listen die Leute doch auf, was sie bezahlen müssen. Die zahlen 699
Dollar. Ja, es kommt Versand noch dazu.
Das ist einfach nur krass. Und alles aufgeschlüsselt, naja, da stehen halt drei Beispiele. Ja, Papier ist teurer geworden, Container sind teurer geworden. Ja, aber dass wir die ganze Kohle eigentlich in unsere anderen Spiele reingebuttert haben, um die fertig zu kriegen, das steht da nicht irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich find's schon ziemlich dreist irgendwie. Ich würde auf gar keinen Fall, würde ich da nochmal Geld reinbuttern. Ich würde denen sagen, fickt euch, nehmt euch meine 7% Kickstarter-Gebühr oder was auch immer. Ich will mein Geld auf jeden Fall zurückhaben. Aber, keine Ahnung. Ich finde, also, sorry, das Ding ist eh schon nicht billig.
Aber haben die denn nur das Geld, um diese Refundings überhaupt quasi zu machen?
Weiß ich nicht.
Wenn jetzt so viele das machen, Alter, kriegst
du. Genau, die machen
nur rein, alle hüpfen raus, Digga, dann ist auch hier, Junge, zack, zack,
die machen nur einen gewissen, die machen nur einen gewissen, die machen nur eine gewisse Anzahl von Refunds pro Monat, glaube ich. Klar, also alle können jetzt quasi die Refunds reinballern und hoffen, dass die Kohle zurückkommt, würden damit aber auf jeden Fall das Todesurteil unterschreiben von dem Verlag so und von dem Projekt sowieso. Wie gesagt, das Ding ist, guck mal, Kickstarter ist von Anfang an immer ein Risiko. Man ist sich immer bewusst, dass irgendwas auch nicht gut laufen kann. Und wenn ich mir überlege, von der Anzahl an Projekten, die ich unterstützt habe, habe ich noch nicht ein einziges Mal ins Klo gegriffen. Das Einzige, wo eventuell man nicht sicher ist, war halt bei Hyperspace von Sandy Peterson Games, ob das irgendwann mal kommt. Aber ich habe auf jeden Fall noch keinen richtigen Scam erlebt. Wie zum Beispiel ein Kollege von mir, der irgendwie, da gab es, glaube ich, dieses Jurassic World Miniatures Game, der, glaube ich, $1,000 da reingebuttert hat und dann war der Verlag pleite, so, ne? Also, so. Ich habe noch nichts verloren auf Kickstarter. Ich stehe hinter dem Projekt so und wenn ich am Ende die Kohle verliere, verliere ich sie, aber ich butter die extra Kohle jetzt auch nochmal rein und ich habe da Bock drauf. Und wenn das Ding am Ende kommt und ich das komplett all in habe, mit diesen extra Map Packs, mit den extra Operatoren und so, dann habe ich hier ein Ding. I don't know, ich habe mich darauf mega gefreut. Wer weiß, ob dann überhaupt noch was ausgeliefert wird, ob vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr Mystic dann pleite geht. Aber dann habe ich ein Ding, was eventuell niemals wieder irgendwie irgendwo kommen wird und was man auch nicht selbst wenn ich jetzt nichts da reinbuttern würde, du wirst es nie wieder für den Preis bekommen, wenn du es überhaupt irgendwann mal bekommst. Und die Chance, dass ich es bekomme, ist vielleicht gering, I don't know, aber ich stehe dahinter. Und wenn ich die Kohle verliere, habe ich es halt verbrannt, Alter.
Okay, Daniel, eigentlich dann.
Ich finde das, find das so krass, ja.
Der Argumentation gehen Daniel und ich jetzt auch nochmal rein.
Ja, deswegen. Ja. Vor allen Dingen, habe ich $600 verbrannt. Ach komm, scheißegal.
Ey, ganz im Ernst, ich hau so viel Geld. Ich hab diesen Monat, glaube ich, schon 400 Euro für Schallplatten ausgegeben. So, ganz im Ernst, wenn ich die Kohle nicht da reinballer, ball ich sie woanders rein. Ich gebe meine Kohle eh jeden Monat aus, wie der letzte Vollidiot, weil ich einfach mit meinem Geld nicht super haushalte, weil ich nicht viel von Sparen halte. Ich kaufe einfach gern und habe einfach Spaß, mein Geld auszugeben. Ich habe keine Schulden. So, ich prasse einfach gern die Kohle auf den Kopf. Und wenn ich am Ende dann ein cooles Spiel am Ende bekomme in einem halben Jahr, geil. Wenn ich auf die Fresse gefallen bin, lerne ich vielleicht was draus.
Ne? Nein.
Aber im Moment, ganz im Ernst, ich bin in letzter Zeit so ultra wenig Boardgames am Kaufen, weil ich einfach ein bisschen übersättigt bin, was so die normalen Games betrifft, die gerade in Retail kommen. Irgendwie von den ganzen Retail-Geschichten reizt mich gefühlt gar nichts mehr, also null. Und bei Kickstarter kommen irgendwie auch super selten Projekte, die mich interessieren. Ich glaube, ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie viele Projekte ich in den letzten 7 Monaten unterstützt habe. Wenn ich dann jetzt nochmal in ein Projekt,
dafür tust du das Geld da jetzt in alte Projekte rein, wo nochmal nachträglich Geld erforderlich halt eben ist. Das heißt,
ja, pass auf, ich verstehe 100%, dass sich jeder von euch darüber lustig macht. Ich verstehe es 100%. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt ein Game gemeinsam rausgehauen, was ein paar mehr Komponenten hätte. Und hätten vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, was weiß ich, hätten wir schon die Kohle gesammelt, um das produzieren zu lassen, was weiß ich nicht. Und dann wäre auf einmal alles in die Höhe geschossen. So, wir hatten da schon super viel reingesteckt und dann stehen wir auf einmal da und sind genau in so einer Situation, wie Mystic da steht. Egal, ob die, wie die Scheiße mit ihrer Kohle gewirtschaftet haben, das ist jetzt erstmal nur Oberpflicht, darüber können wir nur spekulieren. Aber wir stehen dann da, haben super viel Kohle gesammelt und entweder dann gehen wir schon auf die Knie und bitten die Leute, ey Leute, wir haben hier ein bisschen falsch kalkuliert, sind viele Sachen passiert, Ukraine-Krieg, Corona und. Wir brauchen mehr Kohle. Es wäre super cool, wenn ihr uns jeder irgendwie ein bisschen noch zuschießen könnt, damit wir das alles noch realisieren können.
Das kann aber, weißt du, ich verstehe dich, Chris, ich verstehe schon, dass du jetzt keinen Bock hast, aus dem Game rauszugehen, weil du Bock drauf hast. Aber es kann heutzutage nach so vielen Kickstartern, die gelaufen sind und nach so viel Erfahrung, die auch gesammelt haben, kann so eine Misskalkulation nicht passieren. Die haben sich nicht misskalkuliert, die haben eiskalt das Geld reinvestiert in was anderes und haben jetzt und holen sich das Geld jetzt einfach woanders wieder zurück, anstatt dass sie sich sozusagen die scheiß Hose anziehen und sagen, okay, dann machen wir halt nicht viel Gewinn an dem Game, wir liefern es aus und beim nächsten Mal machen wir es besser. Weil ich bin mir ziemlich sicher, produzieren können sie es immer noch, aber sie machen jetzt halt keine Kohle mehr damit.
Und also du weißt auch, das war jetzt auch das Ende von Mystic Games. Also da wird ja nie mehr einer einen Kickstarter unterstützen jetzt bei denen, Digga.
Ach,
ja,
sag mal nicht, was Sandy bei Peterson Games von den Leuten auch noch rausgebuttert, obwohl die schon seit 4 Jahren auf Cthulhu Wars gewartet haben.
Ja, das war aber genau das gleiche Argument, so nach dem Motto, da habe ich schon hunderte von Dollar drin, dann schieße ich noch ein paar nach, damit ich es vielleicht irgendwann bekomme.
Und ihr müsst halt so betrachten, ne? Gerade so eine IP wie Rainbow Six, die zieht ja auch super viele Leute ins Hobby, die gar keine Ahnung haben, wer Mystic ist. Und die lesen sich auch keine Kickstarter-Kommentare durch, die gehen einfach auf Bestellen und, ne?
Oder aber ganz keine ehrlich, Ahnung, ich weiß nicht, wir sind langsam so ein bisschen über dem Berg, dass wir sagen, die Leute müssen ins Hobby rein oder sowas. Das Hobby ist inzwischen so gut gewachsen, man bekommt so viel Mainstream-Zeug und IPs, es juckt doch keinen mehr, ob mehr Leute ins Hobby kommen oder nicht. Das Hobby ist so, wie es ist, es ist immer noch eine Nische und wird es auch wahrscheinlich für immer bleiben, aber ich suche jetzt nicht händeringend nach irgendwelchen neuen Leuten für das Hobby oder sowas. Nein. Die Leute, die drin sind, die finden es geil und die werden wahrscheinlich noch bis zu ihren 60ern, 70ern, 80ern das Hobby betreiben, weil auch mit wackeligen Händen kannst du immer noch Brett spielen, so weißt du? Ja. Also,
aber ich find diese ganze Kampagne und jetzt auch irgendwie dieses Projekt, das ist also für mich jetzt persönlich einfach auch nur wieder so ein Beispiel, wie weit ich mich mittlerweile doch so ein bisschen von Kickstarter entfernt habe irgendwie, weil das ist alles irgendwie nur noch
das gibt's kein, gar nicht, Digga.
Immer mehr und danach so, ups, wir können das gar nicht alles bezahlen, was wir euch versprochen haben. Also,
und wenn was kommt, sind es meistens dann doch irgendwie nur durchschnittliche Scheiß-Games.
Ja, also irgendwie keine Ahnung. Ich stehe irgendwie nur noch kopfschüttelnd daneben gerade und denke mir nur so,
Hätte ich das Ding nicht gezockt, würde ich jetzt vielleicht auch anders denken. Da ich es aber gezockt habe, bin ich jetzt an dem Punkt. Und ey, ich gehe auch davon aus, dass Mystic sterben wird. Ich persönlich gehe davon aus, und wir sprechen uns in einem halben Jahr oder Jahr nochmal wieder in diesem Podcast, Folge 230, werden wir es dann sehen. Ich gehe davon aus, dass es das letzte Game ist, was die rauspressen und egal wie schwer die Geburt. Pressen die nicht
vorher mal Hehl auch mal raus, Digga? Ich warte doch schon 6 Jahre auf mein Hehl, Digga. Also 6 Jahre warte ich auf mein Hehl.
Wie viel hast du reingesteckt?
Ja, damals wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 Euro hatten wir doch damals noch alles inklusive Happy End bekommen.
Ich denke auf jeden Fall,
dass wie ist denn der Status da bei Hehl? Weiß auch keiner so genau, ja, wahrscheinlich.
Alter, ich habe die Kohle schon abgeschrieben, aber Chris buttert nochmal rein. Also in der Theorie, von der Timeline her, müsste Chris jetzt mein Hehl bezahlen.
Ja.
Ich krieg dann erstmal mein Hehl und alle anderen kriegen nichts mehr, weil ich glaube, Hehl ist das längste noch, was die ausliefern.
Also ich glaube, die haben auch den Preis so weit hochgetrieben im Sinne von Nachzahlung, dass die auch mit nur der Hälfte von den Bäckern, die das zahlen würden, Sachen rauspressen könnten. Also ich glaube, wenn alle einsteigen würden, könnten sie wahrscheinlich mit dem Geld noch mehrere Kampagnen irgendwie durchkriegen. Aber auch wenn nur die Hälfte dabei ist, also keine Ahnung, Chris, ich weiß aber jetzt nicht, ich kann nur eins nicht nachvollziehen, du hast vorhin gesagt, wenn du jetzt reinbutterst, könntest du es doch dieses Jahr bekommen. Wenn du später reinbutterst, dann erst nächstes Jahr.
Wenn ich gar nicht reinbutter, dann bekomme ich es, wenn ich Glück habe, nächstes Jahr noch. Wenn es überhaupt
und wo ist dann, aber wo ist, was ist dann das Problem gerade? Also du willst jetzt wirklich den Preis, den du schon bezahlt hast, noch zusätzlich draufzahlen, damit du es noch dieses Jahr bekommst?
Ich glaube auch nicht, dass die das bis Oktober schaffen dieses Jahr. Selbst wenn die Kohle jetzt einsammeln und anfangen zu produzieren, never ever kriegen die ganzen Games bis Oktober produziert und ausgeliefert, glaube ich nicht.
Ich verstehe es aber nicht, warum ist die Auslieferung nächstes Jahr möglich?
Nein, die hoffen, pass
aber
auf.
Aber dieses Jahr.
Da, pass auf, die okay. hoffen jetzt, pass auf, die, so wie ich das verstanden habe, würden die jetzt dann den ersten Print Run starten und alle mit dem Geld, was jetzt noch extra dazukommt, was es noch fehlt, alle Leute beliefern, die quasi das Geld auch reingesteckt haben. und dann von anderen Einnahmen und was weiß ich nicht, und eventuell die werden dann auch den Retail beliefern mit Grundboxen und. Hm. Und mit dem Geld, was dann davon reinkommt, würden sie dann den nächsten Frühjahr starten für alle anderen Bäcker.
Ja, beziehungsweise ich habe es irgendwie auch so verstanden, dass da drin stand, so nach dem Motto, so ja, wenn ihr uns jetzt nichts gebt, dann bekommt ihr zwar euer Game, aber wir warten dann mal ab, bis die ganzen Kosten wieder gesunken sind.
Die machen und produzieren
dann die Games für die Leute, die jetzt halt nicht extra bezahlen.
Die machen doch keine Teilproduktion für Leute, die jetzt 250 Euro was auch immer
rein. Keine Ahnung, so habe ich das aber auch verstanden.
Das
ist alles komplett wild gerade, aber wie gesagt, ich bin so pumped auf das Game und bin aber auch so naiv. Ich butter die extra Kohle jetzt rein und dann habe ich halt 160 verbraten oder um den Dreh oder halt nicht. Dann,
also ja. Ich würde sagen, das dreifache T, toi, toi, toi für Chris.
Toi, ja. Toi, 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 toi.
Ist so, mehr kann
wir
man nicht sagen.
Wir werden weiter darüber berichten, wie es mit dem
Interessenten weiter. Okay, die Folge heißt Rainbow 666. Also. Nein.
Ganz kurz, was ganz anderes. Ey, war am Wochenende in Würzburg und bin so ein bisschen rumgelatscht. Wir waren beim Asiaten was essen. Und dann hast du mal raus, ich war nicht ganz satt. Ihr kennt mich ja, ich esse immer ein bisschen mehr. Und dann habe ich die Straße weiter, habe ich einen Wöhner gesehen.
Ja.
Einen veganen Döner.
Veganen Dönerbude, ja. Der Wöhner.
Und ich dachte mir, ey, den muss ich jetzt ausprobieren. Bin hin, hab mir halt einen Wöhner bestellt. Der kam an und der hat nach nichts geschmeckt.
Ja, wie Tapestry, der Tapestry-Effekt.
Der hat halt nach nichts geschmeckt. Und ich dachte so, hä? Also was ist jetzt der Mehrwert von einem Wöhner, wenn er nach nichts schmeckt? Will er die Leute abgewöhnen, dass sie wieder auf Döner rübergehen? Oder ich hab's irgendwie nicht verstanden. Ja, aber das Schöne ist, zusätzlich zu meinem Döner-Project mit dem Wöhner habe ich noch dieses Wochenende ein Söhner gegessen.
Oh Gott.
Das ist ein Sucuk-Döner.
Der war richtig nice.
Ja, den gibt es in Mergentheim. Der hat es frisch aufgemacht hier. Der wird jetzt von Russen betrieben. Also das sind keine Türken oder so. Und die verkaufen jetzt hier Söhner.
Das ist das Beste. Das ist immer das Beste, wenn so
Chita. Es sind auch wirklich Quereinsteiger. Man sieht es auch an den ganzen Handgriffen und so weiter. Die sind noch nicht so wirklich drin. Ist, glaube ich, so ein komplettes Quereinsteiger-Ding. Wahrscheinlich vorher, keine Ahnung, was komplett anderes
gemacht. Aber es ist doch geil, so Imbissbuden generell, wo es alles gibt. Chinesische Nudeln, Schnitzel, Currywurst,
ja, beste, ja.
Und Döner.
Beste.
Eine Pizza Hawaii.
Indisch am besten auch noch. Ja.
Das sagst du immer. beim Chindanesen.
Italiener.
Ja, Crank auf jeden Fall. Ja, jetzt kommen wir mal langsam ans Siegerwochenende, oder? Ich war nicht da. Ich kann die letzte Zeit auch gar nichts zocken groß. Vielleicht zocke ich morgen oder übermorgen irgendwann mal irgendwas, wenn es gut läuft. Aber ich bin auch gerade so ein bisschen in der Phase, wo ich mich umschaue und denke, es kommt auch irgendwie nichts, was mich irgendwie jetzt gerade zieht. Ich habe keinen Bock, mir gerade irgendwas zu kaufen, obwohl ich Bock habe, mir irgendwas zu kaufen, aber auf Krampf will ich mir nichts kaufen. Und ich hoffe, jetzt kommt ihr mit irgendwelchen Games, wo ihr sagt, Digga, das war für mich eine richtige Überraschung. Das hat mich richtig umgehauen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, dass einige ihre eigenen Knizia-Projects gestartet haben auf dem Digga-Wochenende und die sind sehr erfolgreich verlaufen. Und da gehen Grüße raus an alle, die ihre Knizias gespielt haben und gesagt haben, alter Knizia, Respekt, du hast wirklich drauf. Alter Knizia,
Respekt. Aber ich habe tatsächlich so ein Game dabei gehabt, ja, wo ich gesagt habe, das hat mich
ja, jetzt... Ja, Daniel, dann starten wir ganz
gut. Ja, ich würde mal sagen, der Digger fängt an, ne? Der hat wahrscheinlich am meisten hier gezockt von uns.
Ich muss jetzt gerade auch mal aufs Handy gucken, mal so ein bisschen die Bilder nochmal Revue passieren lassen, was und welche. Ich habe auch nicht alles fotografiert. Es wäre mal interessant zu wissen, wie viele Games ich gespielt habe. Ich glaube, der Julian hat es bei Facebook geschrieben. Er hat irgendwie geschafft, an einem Wochenende 19 Games zu spielen. Wir hatten ja diesmal einen Tag mehr. Normal ist immer von Donnerstag bis Sonntag. Diesmal, war es Pfingsten oder was? Hatten von Donnerstag bis...
1. Mai.
Verzeihung, boah, ich bin seitdem ein bisschen krank. Donnerstag bis Montag, 1. Mai hatten wir Sonderfeiertag halt eben noch frei und da reingesnibbelt. Ja, was gab's kredenzt? Zum einen kann ich ganz kurz einfach mal mittendrin ein kleines Unfinished Business Update einfügen. Wir haben Unfinished Business halt eben wieder gespielt und quasi in der finalen Version. Nachdem wir mit den Playtestings am Wochenende dann durch war, habe ich mich nochmal hingesetzt, noch an ein paar Kleinigkeiten ein bisschen was rundgeschliffen. Die Druckfalzen alle bei der Druckerei, die Erweiterungen sind von der Druckerei alle abgesegnet. Im ersten Step, es wird noch ein zweiter Kontrollstep funktionieren, dann müssen wir es nochmal absegnen, dann sind die durch. Und das Grundspiel, da sind wir jetzt gerade dabei, beziehungsweise Markus hat sich der Sache jetzt schon angenommen, während ich jetzt hier gerade live rede, hoffentlich. Ich habe ihn nämlich eben schon im Chat gesehen. Markus, du sollst arbeiten, die Leute warten auf ihre Spiele. da müssen wir einfach nur noch in den Druckfiles ein paar kleine Änderungen irgendwie noch einbauen und dann geht das alles wieder raus und alles ist auf einem sehr guten Weg. Und ich kann dir einfach mal sagen, was du fuck gesagt hast. Man soll ja keine Termine senden, aber laut Ludofakt soll angeblich höchstwahrscheinlich, vielleicht auch schon früher, die letzte Juniwoche der Produktionstermin sein. Und von da aus wird es dann auch Robe die Katz, die Erweiterungen werden schon vorher fertig sein, wenn die Robe die Katz per LKW dann einmal nach Happy Shops gefahren und dann werdet ihr ruckzuck eure Sachen halt eben am Start haben. Das heißt, im Juli sollte auf jeden Fall jeder seine Games haben nach der aktuellen Timeline. Wir sind auch da nicht irgendwie verzögert. Ihr merkt es schon, wir hatten ja auf der Homepage ausgeschrieben Quartal 2003, um das ein bisschen aufzuweichen. Und da hatten uns ja gesagt, wir wollen bis Oktober auf jeden Fall fertig sein mit dem Spiel. Und jetzt hat jeder im Juli 3 Monate vor unserer eigentlichen Timeline dann jeder sein Spiel, da kann er sich auf jeden Fall riesig dann drauf freuen.
Ich hoffe auf jeden Fall, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir niemanden jetzt zu einem Suchti machen von irgendwelchen Crowdfundings oder sowas, weil es gab wirklich Leute, die haben bei ihrer Bestellung dazu geschrieben, ey, das ist meine erste Crowdfunding-Geschichte, die ich unterstütze, Jungs, bla bla bla, ich freue mich drauf, ich hoffe, es wird geil und so weiter, und ich denke mir, boah, wenn das jetzt so gut läuft für die, das Ding wird zeitig produziert, viel schneller als sie gedacht haben, das Ding wird ausgeliefert, es gefällt denen, alles läuft super, und dann denken sie sich, hey, was gibt's denn Crowdfunding-mäßig noch, was macht Mythic Games eigentlich so?
Also, dann wird's natürlich scheiße. Ja. Ich sag mal, toi, 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 aber ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein, dass wir halt eben 3 Monate früher ausliefern, als wir eigentlich gedacht haben. Ist auf jeden Fall eine stabile Leistung dann von unseren Druckpartnern und von uns natürlich. Muss man an der Stelle nochmal sagen. Okay, das ist auf jeden Fall dazu. Gab es sonst keine Beschwerden, hat wieder Bock gemacht, alles wie immer, funktioniert alles total super. 2-3 kleine Peaks, die abschließende super Endfinale Anleitung könnt ihr euch zum Download auf der Hopshop-Seite jetzt angucken, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Das ist die Anleitung, die ihr dann in der Schachtel haben werdet. Dann habe ich Beyond Humanity Colonies gezockt. Ich glaube, wenn man so ein Ding hatte, ich wollte es beim letzten Mal schon mitnehmen und wollte es halt eben mal zocken, hat es dann mitgenommen, hat dann irgendwie keiner gespielt. Robert hatte so ein Tablet dabei. Dann haben wir uns hingehockt, das gezockt. Semi-Koop, ihr kennt es, wir haben uns eine geile Raumstation auf Normal da aufgebaut und jeder hat seinen Charakter gehabt und alle waren voll in der Rolle drin und es war auch ein bisschen, ja, ein bisschen stimmungsvoll mit der ganzen Beleuchtung. Ihr kennt ja das ganze Ding. Jetzt muss man dazu sagen, es gab den Anfängerfehler, den Chris und ich auch in unserer ersten Partie gemacht haben. Und ich habe den Jungs die ganze Zeit gesagt, Leute, nicht die ganze Zeit bauen. Bauen auf Smooth, Bauprojekte fertig werden lassen, neue Bauprojekte angehen, derzeit was anders machen. Es wurde gebaut, was das Zeug hält. Und im Endeffekt, ja, ist die Kolonie dann in, keine Ahnung, Runde 7 oder 8 oder ist dann halt eben pleite gegangen. Ich hätte es noch abwenden können, indem ich dann noch den letzten Kredit zurückbezahlt hätte, aber die konnten mich echt mal am Arsch lecken.
Plötzlich stehen nur noch Gebäude, keine Menschen mehr, ein Land vor unserer Zeit.
Ja, wir wären auf jeden Fall eine Runde später, wären wir auf jeden Fall dann bankrott gegangen, auch wenn ich den Kredit zurückbezahlt hätte. Es gab irgendwie keine Möglichkeit mehr dazu gewinnen. Das ist auch ein bisschen schade, dass man sich dann so ein bisschen ausrechnen kann, wann das Spiel dann auch vorbei ist. Sobald du den zweiten Kredit hast oder zahlst den zweiten zurück, ist ja absehbar, ob du in der nächsten Runde den wieder zurückzahlen kannst. Und wenn nicht, ist das Spiel halt eben vorbei. Hat aber trotzdem wieder Bock gemacht. Geile Nummer, einfach erklärt, einfach zu spielen. Die Mechanik ist mir fast ein bisschen zu einfach. Die auch mit den anderen dann, ja, ich werf Karten ab, um dann da so Bauaktionen zu unterstützen. Vieles im Game auch nochmal ein bisschen intransparent, was die Punkte dann irgendwie betrifft. So, oder sagen wir nicht, was die Punkte betrifft, aber wann welche Dekrete durchgewunken werden von den Bewohnern der Station und wann nicht, weil es ergibt ja grüne und es gibt rote, wenn du dich beliebter machst. Ja, da wäre irgendwie ganz cool, so eine kleine Wahrscheinlichkeit auch zu sehen, wie, dass man sagt, okay, 40% klappt das, egal, ich zock das, anstatt einfach total random dieses Dekret einfach zu spielen und hoffen, dass es halt irgendwie klappt und nachher weißt du halt nicht, woran das hat, gelegen hat, dass sie dich abgesägt haben. Das fragen sie immer am Ende, woran die gelegen hat. Ja, das Beyond Humanity Call ist auf jeden Fall gezockt. Dann mache ich noch einen kurzen und dann könnt ihr mal quasi übernehmen. Sergio, du hast über Frischfisch ja schon mal in einer der letzten Folgen irgendwann mal gezockt. Ja. Marlon hat es ja zur Aufgabe gemacht, jeden, den er auf dem Digger
hat. Er bezeichnet es als sein persönliches Signature-Game.
Ja, ich durfte es ja letztes Mal auch mit ihm spielen. Weil dieses Digger-Wochenende ist das letzte Digger-Wochenende.
Also es gibt wirklich kein Digger-Wochenende, wo du diesen Tisch nicht siehst, der schon aufgebaut mit Frischfisch steht. Jedes Mal, wenn das Spiel gezockt ist, baut er es aufs Neue wieder auf, um es bereit zu machen. Wenn einer ruft Frischfisch, dann hockt er schon da und erklärt die Regeln.
Und immer an diesem Stehtisch in der Bar, ne? Da steht es meistens halt eben. Da
in der ja, oder, mit, oder mittendrin einfach ganz provokant, damit man nicht dran vorbeilaufen kann.
Ja. Ich muss sagen, hat echt Fets gemacht. Ich kann verstehen, warum das so gut ankommt. Die Materialqualität ist natürlich allerunterste Schublade, diese scheiß die dreckigen Aufkleber auf diesen Holzmiepel, also keine Ahnung. Das ist so
ja, das ist echt aber die Holzstände sind schon cool. Diese Stände sind schon cool, sie sind schon sehr massig.
Ja, Digga, so es sind einfach kleine Holzstände, wo es wie eine Bude mit einem Dach ausgesägt ist, also keine Ahnung. Also, ich bin mir sicher, da gibt es auch bestimmt irgendwie bei Thingiverse irgendwelche geilen Files, dass man sich für Frischfisch geile Hütten dahin zimmern kann. Vielleicht aber auch nicht. Naja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, hat Spaß gemacht, man hat sich gut kaputt gelacht. Ich fand immer, wenn die Hütte dann mehr als 12 weit weg ist, dass dann die Minuspunkte bei 12 eingeloggt sind, fand ich ein bisschen schade immer. Das hätte da noch ein bisschen extremer sein können, fand ich, aber es hat einfach mega Fehls gemacht. Gutes Ding, leider bekommt man es ja nicht, nirgendwo. Also keine Chance.
Krass. Ich finde es immer noch schwierig. Ich habe es mal, da wo ich es erst mal gezockt habe, war es noch in dem einen oder anderen Shop verfügbar. Hat, glaube ich, 39 Euro oder so gekostet. Und ich habe doch zum Maler und zum irgendwie gesagt so, hätte ja keine Ahnung, das Spiel zockt sich so schnell. Es ist so groß. Also es passt in diesem Game, passt gar nichts zusammen. Es zockt sich übelst schnell. Es hat übelst die lange Aufbauzeit. Es ist eine riesige Schachtel und ja, es kostet viel. Und es, da passt irgendwie alles nicht zusammen, weil du dir denkst so, den Platz, normalerweise ist es eher so ein Game, wo du sagen würdest, komm, das packst du eher in eine Richtung von Absacker, aber Digga, einen Absacker rauszuholen und das Ding ist einfach eine riesige Schachtel, dauert übelst lang, also es dauert ungefähr genauso lang, oder wobei ungefähr die Hälfte von der Spielzeit baust du es auf, gefühlt. Weil es zockt sich wirklich relativ schnell. Und dann frage ich mich halt so, weiß nicht. Es bockt sich aber wirklich sehr. Also ich würde es mir jetzt im Nachhinein, würde ich es mir wahrscheinlich, wenn ich es irgendwo sehen würde, wahrscheinlich irgendwie mitnehmen. Aber ich glaube wirklich, wenn ich das einmal bei mir daheim gezockt habe, dann ist es irgendwie wahrscheinlich für die nächsten 3, 4, 5 Jahre einfach so im Schrank und wird gar nicht mehr angefasst. Es ist eher so ein Digger-Event-Ding, dass du es siehst und sagst, komm, lass mal schnell eine Runde zocken und dann macht's Spaß. Aber daheim wirst du es wahrscheinlich eher nicht auf den Tisch bringen.
Aber ich fand das, ich meine, gut, ich habe den Aufbau jetzt in dem Sinne nicht mitbekommen. Wieso dauert der denn so lange?
Ja, du musst doch diese ganzen Plättchen, die da liegen, legst du doch schon vorher aus, oder nicht? Da legst du doch schon Plättchen vorher aus, oder? Oder irre ich mich?
Nee, ja, die ziehst du doch. Ja, ein paar doch nur, aber den Rest ziehst du doch immer aus dem Beutel, oder nicht, bin ich jetzt?
Ach so, ja, dann vielleicht habe ich mich dann komplett, dann war es wahrscheinlich, wo ich das letzte Mal vorbeigelaufen bin, noch nicht abgebaut.
Weil eigentlich legst du doch nur diese 4 Spielplanteile da aneinander.
Ja, und okay, dann habe ich es falsch gesehen.
Das letzte Mal
drauf und dann war's das. Dann baust du deine Hütte irgendwo hin und dann baust du dann kostenlos die Wegeplättchen.
Dann habe ich nämlich was falsch gesehen. Beim letzten Mal, wo ich vorbeigelaufen bin, war es wahrscheinlich das Spiel zu Ende und es lag so da, wie es gezockt war. Also sozusagen, wie es zu Ende gezockt war. Und ich habe gedacht, er hat es wieder aufgebaut, weil es ist schon wieder 2, 3 Digga-Wochen her, dass ich gezockt habe. Und dann habe ich es wahrscheinlich so gesehen. Ja, okay, aus dem Aspekt muss ich sagen, okay, habe ich Bullshit gelabert, also dauert der Aufbau nicht so lang. Aber trotzdem, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gezockt habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, irgendwie, ich werde es wahrscheinlich nicht groß zocken. Aber jetzt, umso rarer es wird, es ist halt jedes Mal diese FOMO, Alter. Du denkst dir, eigentlich will ich es doch. Und ich bin sowieso so ein Friedemann-Friese-Fan. So viele Spiele von denen gefallen mir. Es ist so ein, wie beim Knizia-Ding, so irgendwie habe ich ein Fable dafür, von diesen ganzen Mathematikern Spiele zu bekommen. Und ich selber bin Mathe 5 bis 6, Alter. Ich bin so ein, wahrscheinlich deswegen habe ich irgendwie da so ein Fable dafür.
Kann natürlich sein, ja. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie mal drüber stolpern würde, könnte gut sein, dass ich es mir dann auch hole. Aber hat schon, wie Digga schon sagt, hat schon Bock gemacht. Also das ist, kann man jetzt nicht so anders sagen.
Ja, nice, ja, das Ding. Dann Chris, dann hau mal raus. Du kannst so viel erzählen, dass du einen ganzen Podcast hören kannst.
Ja, ich wurde gerade zum Glück noch dran erinnert in den Privatnachrichten, weil ich nämlich eine Konfrontation irgendwie noch vergessen hatte, die noch ausstand mit Daniel. Und zwar, Daniel, ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal Endless Winter gespielt. Und verstehe, also das ist ja bei dir komplett durchgefallen. Und
komplett durchgefallen habe ich nicht gesagt.
Nee, also ich hatte in Erinnerung, dass du sagst, richtig, dass es mies war.
Ich hab gesagt, es funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen das gefällt. Bei mir hat es.
Bei mir
hat es aber nicht gezündet und hat die Erwartungen, die ich an das Spiel hatte, nicht erfüllt.
Okay, krass, weil ich war, als ich nach der ersten
Runde. Weil es für mich nur eine Sammlung von Mechaniken ist. Du hast 6 verschiedene Boards, auf jedem Board eine eigene Mechanik und das Thema kommt für mich bei dem Spiel nahezu null rüber. Aber die Mechaniken, die funktionieren. Also dass diese Jagd nach Punkten und diese Jagd nach Kombos und zu versuchen, mit einer irgendeiner möglichen Combo, indem man von einem Board zum nächsten Board und dann wieder zum nächsten Board hüpft, noch die letzten Punkte da rauszuquetschen aus diesem Game, das funktioniert. Aber Überleben in der Eiszeit, sorry, fühle ich bei dem Ding null. Null.
Ja gut, ich fühle bei Great Western Trail auch nicht, dass ich...
Ja, aber das habe ich erwartet.
Ja, okay. Weil ich muss, weil wie gesagt, ich...
bei Great Western Trail fühlt man ja wohl, dass man da eine Rinne her
ja, aber sowas von. Also mehr Cowboy geht gar nicht.
Muss ich sagen, der Stefan hat sich noch die Rindermiete geholt, dass du sie neben deinen Typen stellst.
Also mir hat Endless Winter wirklich halt sehr, sehr gut gefallen. Deswegen hatte ich so, weil ich hatte schon Angst gehabt zu zocken, nach deinen, auch dass es bei dir so durchgefallen ist. Und du bist ja, wir wissen ja, deutscher Rado.
Ja, ja.
Gesagt, boah, fuck, Alter. Wenn Daniel da schon nicht so gut drüber redet, dann muss das wirklich eine Gurke sein. aber ich hab's hier gezockt und ich fand's super geil. Also
wirklich, ja, ist doch schön. Für ja. dich.
Ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass wir da auch mal komplett in unterschiedliche Richtungen
gehen. Das wäre ja auch nicht unbedingt das erste Mal.
Ja, kaufst du denn?
Also es ist zwar oft Pari, aber in dem Fall dann halt nicht. Aber dann, ja, tatsächlich. Also ja. Mir hat es nicht wirklich Spaß gemacht und schon gar nicht so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, okay, das behalte ich jetzt und da kaufe ich mir jetzt auch noch die 5 Erweiterungen zu, die es schon gibt, um dann noch 5 weitere Boards da dran zu schrauben.
Okay, ich würde sagen, ich habe 2 Games, über die ich gerne...
Wie verbleiben wir denn jetzt? Ist das jetzt eine
Also von mir gibt es einen Daumen hoch, von deinem gibt es einen Daumen runter. Also
ist das keine unbedingte Kaufempfehlung, man muss es einfach erstmal irgendwo ausprobieren.
Sozusagen. Ey, man muss auf jeden Fall, es ist kein Kaufzeug auf jeden Fall. Zu einem Kaufzeug auf jeden Fall kommen wir später noch. aber es ist von mir ein Zockt auf jeden Fall mal.
So. Ich würde gern an der Stelle, werde ich jetzt gleich live noch eine Umfrage starten, ob die Leute jetzt Daniel vertrauen oder Chris. Okay, du kannst weitermachen.
Ich würde gerne über 2 Spiele reden. Und das Lustige ist, beide hat sogar Daniel gespielt mit mir.
Wir haben 3 Spiele gespielt, aber egal.
Ja, genau. Ich würde gerne über 3 Spiele reden. Die haben Daniel und ich gespielt. Ich fange mal mit dem ersten an, weil ich das auch alleine gezockt habe. Vorher ohne Daniel mal in viel zu Hause. Und der Daniel kann da auch was dazu sagen. Und zwar...
Ja.
Es kam also endlich,
darf der Daniel auch was dazu sagen?
ja.
Mensch, so freuen wir uns aber.
Es kam endlich, richtiger Stromberg da drüben, endlich mein Monster Hunter an, was ich vor, ich weiß gar nicht, vor 1,5 Jahren unterstützt habe oder so. Ja, sagen wir es mal so, ne, der Verlag Steamforge, der hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert, beziehungsweise die Games waren immer teilweise eher so semi-geil bis mittelgeil, die hatten ihre Fans, aber war immer auch noch irgendwie verbesserungswürdig. So, das heißt, Dark Souls, Monster Hunter war so eine unsichere Bank, das Ding zu unterstützen. Aber ich dachte mir, weil wir waren, das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo Daniel auch mit Primal ankam und irgendwie hatte ich auch Bock auf so einen kleinen Monster-Battler, der irgendwie ein bisschen kompakter ist und irgendwie, wo man einfach mal zwischendurch mal ein bisschen Monster kloppen kann. So, das Ding kam an. 2 fette Grundboxen, eine in der Wüste, eine im Dschungel und dann noch ein paar extra Monster, extra Charaktere, dies, das. Ihr kennt das ganze Kickstarter All-In, Zip und Zap, wie bei allen Kickstartern. Hab das Ding dann gelernt und auf Videos geschaut und hatte dann echt Bock, die erste Runde zu zocken. Erstmal so grob, was ist Monster Hunter, wie läuft es ab? Im Endeffekt ist es von der digitalen Vorlage, Monster Hunter ist eine Reihe, die gibt es schon seit Jahren, hauptsächlich erst auf Nintendo, aber jetzt auch auf anderen Systemen. Wo es einfach darum geht, dass ihr quasi dicke Monster jagt. Ihr verfolgt erstmal deren Fährte immer im, sagen wir es mal schon, im Wald und jagt es dann hinterher, bis es irgendwann findet und dann versucht es zu legen. Und je nachdem, welche Körperteile von dem Monster ihr brecht, also ne, jetzt, ihr könnt ein Monster quasi, hat gewisse Körperteile haben Break Damage und irgendwann habt ihr so viel Damage auf dem Körperteil gemacht, dass das Ding sozusagen gebrochen ist und dann droppt dieses Körperteil nochmal extra Loot, was halt zu dem Ding passt. Also wenn ihr den Kopf brecht, droppt ihr nochmal extra was von den Zähnen oder wenn ihr den Schwanz brecht, irgendwie nochmal irgendwie einen Schwanzschuppen, was auch immer. So. Und es gibt auch vorher so eine riesige Crafting-Tabelle, wo ihr quasi einsehen könnt, was ihr alles an Rüstung euch anfertigen könnt, was ihr alles in Waffen könnt. Quasi aus jedem Monster könnt ihr verschiedene Waffen machen, aus jedem Monster könnt ihr verschiedene Rüstungsteile machen. Und die haben halt alle spezielle Fähigkeiten. So könnt ihr euch am Anfang schon überlegen, okay, worauf habe ich Bock, was machen wir? Im Endeffekt startet ihr das Ding, ihr sucht euch eins der Monster aus. Es gibt Monster in 1 Sterne, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne Level. Und jedes Monster gibt es auch in unterschiedlichen Sternstufen. Und wenn ihr halt irgendwie auf die Jagd geht, müsst ihr erstmal einen Sterne Monster nehmen. So. Und dann beginnt das Ding quasi eigentlich immer gleich, wenn ihr so eine Kampagne zockt. Ihr lest aus wie so einem Abenteuerbuch. Wie heißen diese Dinger, Daniel? Abenteuerbuch oder diese Choose Your Own Path Buch?
Abenteuerbuch.
Dass ihr dann quasi mal, ihr lest einen Text vor und dann könnt ihr euch immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Beispielsweise, ihr findet einen Haufen Knochen und hört da irgendwie Geräusche drunter oder ihr seht irgendwas glitzern. Entweder das ist eine ausgedachte Geschichte. Entweder ihr, was weiß ich, rennt jetzt weiter, weil ihr das Monster verfolgt und legt eine Zeitkarte ab. Oder ihr durchsucht den Stapel, legt drei Zeitkarten ab und findet dann irgendwie, was weiß ich, nochmal irgendwie einen extra Trank oder. Ja, dann macht ihr das Ganze so lange, bis ihr auf das Monster trefft. Und je nachdem, wie ihr dann hinterher abgeschnitten habt, hat das Monster noch irgendwie andere Karten in seinem Deck, die es irgendwie benutzt, um da irgendwas halt zu agieren. Oder halt, oder es passieren noch irgendwie andere Dinge. Und dann geht's halt einfach los. Ihr fangt an, das Monster zu kloppen. Und ich muss sagen, es gibt ja ganz viele verschiedene Monster-Battler. Es gibt ganz viele Games, wo man irgendwie irgendwelche Encounter, wo man gegen kämpft. Ich muss aber sagen, ich finde, dass Monster Hunter ein super einzigartiges System erfunden hat, weil ihr habt generell jeder ein eigenes Deck, jede Waffe zockt sich komplett anders. Und dann habt ihr so eine Stamina-Leiste, so eine Ausdauerleiste. Und ihr könnt dann quasi, wenn ihr, zum Beispiel, ihr deckt eine Karte von einem Monster auf und dann sagt das Monster greift den am weitesten, entferntesten an. Und läuft erst oder greift erst und läuft dann und macht dann irgendwas. Und danach steht immer auf dieser Monsterkarte, wie viele Hunter dran sind, bevor ihr die nächste Angriffskarte aufdeckt. Und wie viele Karten jeder davon spielen darf. Und dementsprechend kann man sich absprechen, wer als erstes dran ist. Das Gute ist, man sieht auf dem Rücken der nächsten Monsterkarte schon, wen das Monster angreift. Den, der am nächsten dran ist oder der am weitesten weg dran ist. Und mit welchem Körperteil das Monster vermutlich angreift. Und so könnt ihr immer schon ein bisschen planen. Und dann ist es halt so, ihr müsst halt quasi, ihr spielt diese Karten auf eure Ausdauerleiste und macht dann die gewissen Aktionen. Aber wenn ihr immer alle Karten spielt, das Problem ist halt, dass ihr am Ende, wenn ihr dran seid, dürft ihr eine Karte von eurem Ausdauerdeck abwerfen. Wenn ihr aber jedes Mal, wenn ihr dran seid, drei Karten spielen dürft und ihr spielt jedes Mal diese drei Karten und es passt nur sechs Karten auf eurem Board, könnt ihr nichts mehr machen. Denn, das Wichtige ist, wenn das Monster euch irgendwann mal angreift, müsst ihr den Schaden entweder fressen oder ihr weicht aus. Aber um auszuweichen, müsst ihr eine Karte verdeckt auf euer Ausdauerboard spielen. Und wenn das Board voll ist, könnt ihr nicht mehr ausweichen. Und sobald drei von uns gestorben sind, die kommen zwar wieder, aber sobald wir insgesamt dreimal gestorben sind, ist die Jagd vorbei. Und das heißt, ihr müsst die ganze Zeit richtig geil haushalten mit, boah, wie viel Ausdauer gebe ich aus, wie viel baller ich auf meinem Deck, weil ich will Damage machen. Oder wie vorsichtig zocke ich und wie plane ich, dass ich dann, ey, pass auf, ich renne jetzt lieber weg, weil das Monster greift gleich den an, der am weitesten weg ist. Und dann bin ich so viele Felder weg, dass er vielleicht ins Leere attackiert. So, und so muss man halt die ganze Zeit damit spielen, dass man prediktet, wie das Monster genau agiert. Und das Fett ist dann halt, dass je nachdem, was für eine Waffe ihr habt, ihr macht deckt zum Beispiel eine 2er Attack auf und dann habt ihr so ein extra Schadensdeck und dann dürft ihr quasi zwei Karten von einem Schadensdeck aufdecken. Und dementsprechend, so viel Schaden macht ihr dann. Das Interessante ist aber, dass das Schadensdeck auch irgendwann leer ist. Und wenn ihr jetzt einen Schaden machen würdet und ihr könnt keine Schadenskarten mehr ziehen, macht ihr gar keinen Schaden. Das heißt, zwischendurch müsst ihr auch mal einen Ruhezug machen, wo ihr eure Waffe schärft. Dann dürft ihr quasi alle Schadenskarten mit dem neuen Schadensdeck mischen. Und das war's.
Mit dem Kampf einfach mal Waffe schärfen.
Ja, du musst halt quasi, du musst halt dann. Aber es sind
alles. Ja, das kannst du aber in dem Game auch machen. Also,
ja, genau, das ist alles von der digitalen Vorlage übernommen. Das ist
1:1 aus der Vorlage übernommen, ja.
Und im Endeffekt danach, wenn das Monster gelegt wurde, wird geguckt, okay, wer hat welches Loot, dann wird gecraftet, dann wird gesagt, komm, Alter, wir jagen jetzt das nächste fette Monster. Und irgendwann die Kampagne, die geht maximal 30 Tage und man versucht dann irgendwann ein 5-Sterne-Monster zu legen und sobald man das geschafft hat, ist man halt durch. Und ich muss sagen, also ich finde es richtig, richtig, richtig gut, es ist richtig cool ausgereift, dieses Stamina-System ist richtig geil. Und gefällt mir mega fett. Also es ist natürlich kein Kingdom Death Monster und so. Ich sag euch aber, also ich finde Kingdom Death Monster nahezu perfekt. Also Kingdom Death Monster ist Schmackofatz, 10 von 10. Aber Kingdom Death Monster mit diesem Kampfsystem, mit dieser Ausdauerleiste, Bruder, wäre auf jeden Fall eine 11 von 10. Also wenn man dieses kleine Kampfsystem in KDM einfügen könnte, Bruder, würde ich, glaube ich, kein anderes Spiel mehr spielen. Also KDM mit dem Kampfsystem. Ich finde es super ausgereift, hat mir mega fett Fates gemacht. Ich habe zu zweit gespielt und auf dem Digger-Wochenende zu viert. Beides super geil. Wenn man es halt nur zu zweit spielt, kriegt ihr noch so ein Palico, so eine Katze dabei, die auch nochmal ein bisschen ballern kann. Und
ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob es zu zweit nicht cooler ist als zu viert irgendwie. Also ich fand es auch gut, so viel schon mal als Fazit.
Im Fazit wollen wir gleich den Primal-Vergleich.
Ja, der kommt auch noch. Okay, ja. Aber Primal muss ich erstmal wieder überlegen, wie ging das denn nochmal? Das ist schon so lange her.
Einfach in 1 von 3 Feldern reinstellen und dann angreifen.
Ja, nee, ganz so einfach war es nicht. Aber im Grunde ist es hier bei Monster Hunter auch nicht anders, weil es ist halt auch entscheidend, auf welcher Seite du vom Monster stehst. Klar, du kannst dich auch mal, wenn du möchtest, 10 Felder weit weg bewegen, aber das bringt dir im Grunde auch nichts, weil du nachher dann keine Karten mehr hast, um dich 10 Felder wieder nach vorne zu bewegen, um dem Monster Schaden zu machen. Dann machst du 2 Runden nichts anderes, als zu laufen und deine Karten zu refreshen. Also das macht irgendwie auch keinen Sinn. Das heißt, du hältst dich eh immer in der Nähe des Monsters auf. Also von daher,
ja. Du kannst so viele Felder rennen, wie du willst. Du musst die Karten nur verdeckt legen, ne?
Ja, aber dann ist ja deine Leiste irgendwann voll. Ja, und dann nützt es dir auch nichts mehr. Also ja, deswegen. Ja. Aber es hat mir wirklich insgesamt auch echt überraschend gut gefallen. Ich habe von Steamforge da nicht viel erwartet, was das Game angeht. Und die haben das Feeling von der digitalen Vorlage echt gut eingefangen. Was die Monster angeht, was auch den Kampf angeht. Also es war jetzt noch nicht so, ich glaube, da muss man aber auch einfach noch ein paar Mal spielen und sich auch noch ein bisschen aufrüsten und ein paar andere Monster noch. Mir fehlten noch irgendwie so ein paar Special-Effekte, was das Monster konnte ja im Grunde nicht viel. Außer es hat mal einen Wasserangriff gemacht oder irgendwie einen normalen Angriff. Also klar, viel mehr.
Stufe 1 halt, ne?
Ja, deswegen sage ich ja, man muss es dann ein paar Mal öfter spielen und die Charaktere waren jetzt auch nicht klar. Jeder hat so sein eigenes Waffenkampfdeck noch. Meine Waffe konnte dann halt irgendwie in bestimmten Situationen, konnte ich noch eine zusätzliche Damage-Karte ziehen, als Beispiel. Aber das kann man ja alles noch sich zusammengrinden und aufwerten. Und das haben sie schon cool gemacht, auch diese Story-Elemente zwischendrin, dass du dir halt überlegst, ja, untersuchen wir das jetzt. Aber dann könnte sein, dass das Monster nachher zu weit weg ist, dann haut uns das ab. Also insgesamt hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich würde es definitiv noch mitspielen und einfach ein paar Mal hintereinander noch spielen und auch andere Monster mal kennenlernen, weil da waren schon ein paar interessante Dinger dabei. Und insgesamt, also das System, wie die Monster agieren, ist gut gemacht. Auch das System mit dem eigenen Aktionsdeck, dass man immer gucken muss, wie viel behalte ich denn jetzt noch? Kann ich jetzt überhaupt eine Aktion machen oder wie kann ich eine Combo zünden? Das muss man wirklich schon ganz genau timen, damit man an dem Monster dran ist, genug Ausdauer hat, die richtigen Karten schon gespielt hat, aber es muss halt echt passen. Ich weiß gar nicht, kriegt man dann auch noch zusätzliche Aktionskarten irgendwann in sein Deck?
Ja, genau. Je nachdem, welche Waffe upgradest, kriegst du neue Karten.
Okay, genau, das stand da ja auch irgendwo, dann kannst du Karten rausnehmen aus dem Deck, kannst neue Karten reinmachen ins Deck. Also da sind schon ein paar echt coole Elemente drin und gerade wenn man, also ich habe auch wirklich, keine Ahnung, wie viele Stunden Monster Hunter gezockt auf der PlayZ. Da kommt schon echt dieses Feeling auf und also überraschenderweise, aber es ist echt ein cooles Ding.
Okay, Daniel, als nächstes würde ich da mal direkt weiterhüpfen. Zu einem kann ich direkt von vorne weg spoilern. Meine Highlight des Jahres bisher, das Spiel, was wir danach gespielt haben. Und dann würde ich gerne mal dich bitten, dass du mal den anfängst.
Soll ich mal kurz die Einleitung machen?
Ja, also
ich kann auch schon mal vorneweg sagen, das war auch für mich überraschenderweise das absolute Highlight. Ich habe dieses Jahr zwar noch nicht viel gezockt, aber das Game war definitiv das absolute Highlight bisher. Mir hat das einfach mega gut gefallen. Und zwar geisteskrank, absolut geisteskrank. Und zwar geht's um La Familia, das ist die Neuheit von Feuerland, die jetzt im Frühjahr, glaube ich, rausgekommen ist. Und es geht um den großen Krieg der Mafia-Familien, ich glaube irgendwann 80er Jahre irgendwie, genau. Auf der Map ist auch Sizilien abgebildet in verschiedenen Regionen und man spielt halt, also es geht nur zu viert, das Game, man spielt immer 2 gegen 2 und jeder verkörpert einen eigenen Mafia-Clan und dann versucht man halt über mehrere Runden die meisten Regionen zu erobern. Also Area Control Game auf jeden Fall. Und man hat auch so, jeder hat so ein bisschen andere Fähigkeiten oder Aktionsmöglichkeiten. Und das Coole ist halt, dass man sich immer, also es ist übelst auf die Fresse. Es ist, ja, man ist eigentlich die ganze Zeit nur dran, weil man muss sich natürlich immer gegenseitig abstimmen, sodass die anderen das nicht merken. Man hat auch auf der Rückseite von seinem Aktionstableau hat man die Karte abgebildet, sodass man dann da drauf zeigen kann, so, ja, pass auf, du gehst jetzt da in diese Region, du gehst jetzt da in diese Region und ist sich eigentlich die ganze Zeit nur gegenseitig am Bashen und irgendwie seine Taktiken am Planen und auch wie das Spiel halt umgesetzt ist. Also dieser Aktionsmechanismus, finde ich, ist so genial gemacht. Einziger Nachteil, kann unter Umständen echt hohe Downtime erzeugen. Das gehört dazu, weil das ist echt ein
Schlag an den beiden Neandertalern mit dem
Brainfuck, das Game. Aber also im Grunde hat man, es gibt so 2 Aktionstableaus und wenn man dran ist, da liegen verschiedene Steine drauf. Und immer wenn man dran ist, kann man von dem oberen Aktionstableau einen Stein runternehmen und setzt den auf das untere und führt dann eine Aktion aus. Es gibt verschiedene Standardaktionen. Man kann neue Soldati anheuern oder kann die auf dem Spielfeld bewegen oder man kann über seine Drogenlabore Geld einnehmen, kann Fahrzeuge, Autos platzieren, Schiffe platzieren, was kann man noch machen?
Die verdeckten Aufträge legen.
Ja, genau. Und das Wichtigste noch, man hat so ein Tableau, da sind so Aktionsmarker drauf. Die sind auch für jeden Clan so ein bisschen anders. Chris und ich hatten auch jeder direkt 2 Clans, wo in den Regeln wohl drin stand, ja, die soll man bei der Erstpartie eigentlich weglassen. So, weil die irgendwie, keine Ahnung, ich fand es jetzt gar nicht so wild, also, aber die sind halt irgendwie, also jeder hat ein bisschen andere Marker und am Anfang hat man ein Standardset und indem man seinen Clan aufwertet in den verschiedenen Bereichen, kann man sich auch neue Aktionssteine freischalten. Und das ist halt auch was ich übelst geil finde. Diese Aktionsmarker kann man dann verdeckt auf dem Spielbrett platzieren. Und so halt natürlich weiß keiner, du platzierst den einfach in dem Gebiet, wo du irgendwas tun willst. Also hier ähnlich wie bei Verbotene Welten oder so, da fand ich das auch schon so geil, diesen Mechanismus. Und da ist es halt so genauso. Und ob du jetzt irgendwie eine Aktion machst, die dich einfach nur pusht in diesem Gebiet, das heißt, dass du einfach mehr von deinen Soldaten da reinpackst oder dir irgendwie Geld besorgst oder ob du
jetzt Autobombe irgendwo
reinfährst oder ob du eine Angriffsaktion machst, das weiß halt erstmal keiner. Später hast du dann auch noch die Möglichkeit, mehrere von diesen Markern in so ein Gebiet reinzulegen. Und so geht das halt immer reihum, dass man immer so einen Stein von diesem oberen Aktionstableau auf das untere legt und dadurch natürlich auch anderen Aktionsmöglichkeiten wegnimmt oder blockt. Man hat aber zusätzlich noch die Möglichkeit, von diesem oberen Tableau so eine ganze Reihe mit Steinen leer zu machen. Das ist, muss man etwas mehr Geld bezahlen, aber dafür hat man dann direkt unter Umständen mehrere Steine, die man dann, womit man unten Felder blocken kann und dafür dann eine Special-Aktion machen kann. indem man auf seinem Tableau quasi Aufwertungen durchführt und so an neue Aktionsdinger rankommt. Und da steckt schon so viel Taktik drin, zu überlegen, okay, welchen Stein nehme ich jetzt weg? Weil es ist auch nochmal ein Unterschied, nehme ich meine eigenen Steine oder die neutralen Steine, kostet es mich nichts. Nehme ich die Steine von den Mitspielern, muss ich Geld dafür bezahlen. Und da muss man schon überlegen, welche nehme ich, wo lege ich sie hin, welche Aktion führe ich aus. Es gibt zwar so ein paar Standardaktionen, da können beliebig viele Steine drauflegen, aber der Rest ist halt immer nur einmalig pro Runde. Und wenn so eine Runde zu Ende ist, wird das Tableau abgeräumt und dann wird ein neues Tableau aufgedeckt. Es gibt halt vier verschiedene Tableaus, wo immer die Aktionen auch anders angeordnet sind, wo die stärker werden, wo die teurer werden. Also auch das verändert sich. Und also da musst du überlegen, genau gucken, was mache ich? Und dann, wo platziert man seine Aktionsmarke auf dem Feld? Was macht man? Das geht halt auch nicht, ohne sich mit seinem anderen Mafia-Clan-Kollegen da halt abzustimmen. Und wo breiten wir uns aus? Auf welche Gebiete konzentrieren wir uns? Also ganz ehrlich, ey, das Ding ist geisteskrank. Richtig gutes Ding.
Bei mir hat das Ding einfach diesen Wasserkrafteffekt ausgelöst. Jede Minute in diesem Spiel war spannend. Egal welchen Move du gemacht hast, egal welchen Move ich gemacht habe und egal welchen Move irgendeiner unserer Gegenspieler gemacht hat, ja. Es war die ganze Zeit, ich war am Schwitzen, ich so, Bruder, wenn er den Stein da runter nimmt, Bruder, wenn der den Stein da hinpackt, ist mein ganzer
Kopf
vergiftet. Und einfach dieses Gamblen die ganze Zeit. Fuck, Alter, brennt der gleich in dieses Gebiet? Nee, warte mal, der hat schon seine Spezialfähigkeit freigeschaltet. Der hat in diesem einen Gebiet hat er zwei Autobomben. Guck mal, der kann mit seiner Autobombe schon in zwei Felder weiterfahren.
Genau, also man sieht auch, welche Aktionsmarker die Gegner haben. Man hat so eine Übersicht vor sich liegen und kann also ungefähr einschätzen, ah, okay, der hat jetzt seine was weiß ich, Autoreihe aufgewertet und hat dadurch die und die Aktionsmarker jetzt bekommen. Und so kann man ungefähr überlegen und gucken, na, vielleicht hat der da jetzt gerade die starke Autobombe rein platziert oder sonst irgendwie. Und dann hat man noch so Marker. Also wenn man diese Regionen auf der Karte bestehen immer aus drei einzelnen Gebieten. Hält man zwei von diesen Gebieten, hat man die Mehrheit und kann einen von seinen Steinen dahin legen und kann sich gleichzeitig noch so eine Spezialfähigkeit claimen, die dann ausliegt. Und es war auch noch ultra spannend. Also wir hatten vor der letzten Runde stand es irgendwie 3-3. Also jeder von uns hatte drei Gebiete kontrolliert und am Ende stand es dann 5-4 für uns. Also ich glaube, wir hatten fünf Gebiete, die anderen hatten vier Gebiete. Und du kannst das Spiel aber auch vorzeitig beenden, indem du entweder als Team sechs Gebiete kontrollierst oder ein einzelner Spieler fünf Gebiete, dann könntest du das auch vorzeitig beenden. Dann gibt's, wie gesagt, die Autos, es gibt so Schnellboote, die haben wir überhaupt nicht eingesetzt, aber das ist eigentlich auch ganz cool, damit kannst du theoretisch deinen Aktionsradius nochmal deutlich erweitern. Also, keine Ahnung. Ich hätte am liebsten direkt noch eine Runde gezockt. Ist für mich ein Game, was auf jeden Fall in die Sammlung gehört. Eigentlich kaufe ich mir ja keine Spiele, die man nicht auch mal zu zweit zocken kann. Aber da würde ich echt eine Ausnahme machen. Also, das hat, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist. Aber das Ding hat mich komplett geflasht.
Es war halt auch so. Es gibt halt einen einzigen Tiebreaker. Wenn am Ende alle gleich viele Gebiete haben, dann gibt es eine Stadt, wenn die Person, also das Team, was diese Stadt hält, die macht, ist der Tiebreaker und die gewinnen. Ich bin von Anfang an in diese Stadt gegangen und habe die auch komplett dicht gemacht. Und es war halt die ganze Zeit, wir waren am Anfang, haben wir so rasiert, weil ich habe direkt überall Autobomben. Hier, ich habe überall Drogenlabore bei mir reingehauen zum Verteidigen und habe die ganze Zeit Autobomben losgeschickt. So. Und ich habe direkt, wir haben die ganze Zeit, ich habe auch die ganze Zeit nur Trash-Talk gemacht. Ich so, guck mal, wie ich euch ficke, richtig unangenehm und die ganze Zeit. Und ich habe auch richtig gemerkt, dass der Trash-Talk richtig auf den Sack ging, weil die irgendwie gar nichts entgegenbringen konnten. Die waren richtig genervt, dass die gerade die ganze
Zeit. Aber nachher war er am Schwitzen, hat er mir immer gesagt, ey, was machen die jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen die jetzt, wenn wir in Bronte reingehen? Alter, soll ich da noch verstecken? Alter, was machen wir jetzt?
Hey, pass auf, ich war am Anfang die ganze Zeit am Trash-Talken und ich habe auch gemerkt, dass ich ja mit Möbel gemacht habe. Mein Trash-Talk hat voll gezündet, weil das hat die richtig abgefuckt. So. Und ich habe gesagt, boah, guck mal, boom, Autobombe und so. Er hat die ganze Zeit ein bisschen gelabert. Ich muss aber sagen, ich könnte jetzt sofort auf Stefans Kanal ein Video alle drehen, alleine vor der Kamera und sagen, das Video 50 Gründe, warum ich La Familia liebe. Und das Ding hat mich richtig aus den Socken gescheppert. Wir haben jetzt genug darüber gelabert. Den Zuhörern wird gerade schon langweilig. Ich kann aber sagen,
sagen, La Familia ist meiner Meinung nach ein Must-Have in jeder
Saison. Ja, absolut.
Das ist das asozialste Game, was ich seit langem gezockt habe. Mehr auf die Fresse geht nicht.
Kann ich mich noch
Und ich weiß, in Selçuk's Gruppe würden die Jungs sich danach in den Armen hängen und sagen, das ist das schönste Spiel, was sie lange gespielt haben. es ist leider Teamspiel 2 gegen 2, das vielleicht manchen die
erste Spiel richtig
wundet. Aber ballert.
Ich habe ja jetzt auch einen schönen Mafia-Vergleich, letztes Digga-Wochenende und dieses Wochenende. Und also da geht auch ein ganz klarer Sieger hervor. Also gegen La Familia hat Scarface also so gar keine Chance.
Boah, ich weiß also, jetzt schon, wie Stefan das Game feiern wird. Er wird es auseinandernehmen, so geil wird er es finden.
Also ich hab mir das Game ja auch schon vorab mal angeschaut gehabt, natürlich gleich wegen dem Thema und Area Control und bla bla. Und dann kam natürlich gleich dieses 2 gegen 2 Ding. Da habe ich mir erstmal gedacht, oh Gott. Das Ding kastriert sich direkt von selber so. Direkt, es sagt sofort, ohne diese 4 Spieler kannst du es nicht zocken. Ist so ein bisschen auch, bei mir kam auch so ein bisschen diese Root-Feelings, weil ich mir dann gedacht habe, so okay, Root ist ja auch so ein Game, das dich regelrecht kastriert. Wenn du dieses Game zocken willst, musst du die und die Spezifikationen erfüllen, damit du das Game, damit du bei dem Game Spaß haben kannst. Und La Familia sagt direkt, du kannst dieses Game nur zocken, wenn du zu viert bist. Ja. Ich hatte ja jetzt eine ganz kleine Version von Cubes und Area Control. Ich habe ja auch dieses The King is Dead gespielt gehabt. Und da war es ja auch so, dass du 2 gegen 2 spielst. Und da habe ich auch gleich gesagt, ey Digga, ist mir scheißegal, ich kacke auf diese 2 gegen 2 Regel. Das haben auch meine Jungs gesagt. Beim nächsten Mal, wenn wir das irgendwie auf den Tisch bringen als Absacker, zockt das jeder einfach für sich. Wir zocken zu viert, ist kackegal.
Kannst du nicht machen, dann geht auch der ganze Spaß verloren.
So. Nee, bei The King is Dead, glaube ich, funktioniert es irgendwie.
Ja, also ich das kann ich sein.
Ja, und auf jeden Fall, bei La Familia hat mich dann eben dieses Konzept angekotzt, dass es halt unbedingt 2 gegen 2 sein muss. Und dann denke ich mir, okay, Absprachen am Tisch. Ja, Bruder, dann kannst du gleich aufstehen, jeder...
Du hast selber noch so eine Spielerhilfe, wo quasi die von den anderen Spielern die Teils drauf sind. Wenn du die umdrehst, hast du nochmal die Karte da drauf und kannst dann verdeckt immer mit dem Finger auf Sachen zeigen. Und glauben es, Selçuk, ich bin zu 100% bei dir. Alles, was du dir denkst, habe ich mir auch gedacht. Aber am Ende des Tages hat das Spiel gerade Bock gemacht, weil ich mit Daniel gemeinsam versucht habe, diese anderen auszuhebeln. Und genau das, dieses Teamplay, dieses irgendwie absprechen, aber auch so sprechen, dass die es nicht checken und direkt so ein bisschen Sachen mit Finger zeigen und ins Ohr flüstern. Und ey, es hat sich nach Schabernack angefühlt. Ich habe die ganze Zeit mit Daniel so rumgespitzelt und irgendwie Pläne geschmiedet. Es war genau das, was das Game geil gemacht hat, dieses 2
gegen
2.
Bei Watchers ist bei uns auf jeden Fall richtig krass gezündet, das 2 gegen 2. Keine Ahnung, ich werd mal schauen, vielleicht zieh ich es mir mal.
Du musst es testen.
Ja, auf jeden Fall mal testen, ja.
Stefan wird es auch berichten können, mit Stefan zocke ich Samstag, dann wird er auch was dazu sagen können.
Also habt ihr es auch richtig gespielt? Also
haben wir.
Wer hat die Regeln erklärt?
Ja, wir haben es.
Wer mit den dünnen Armen hat die Regeln erklärt?
Buttermann hat
der Buttermann. Die
Regeln erklärt. Kannst du die Regeln denn dann auch erklären, Chris?
Richtig, super oder? Easy, super easy, Bruder. Ja, kann ich. Ich erkläre die gut, glaub mir. Danach haben wir noch eine Runde Heat gespielt. Und Schande über deinen Hauptzeltschuk, direkt mit der Extra-Regeln. Keine Ahnung, warum man das ohne spielen sollte, ist dann wirklich für die Grundschule gemacht. Und wie gesagt, du am Anfang draftest du mit den Extra-Regeln bei Heat, wir haben ja schon mal über Heat geredet, du draftest dann quasi jeder insgesamt 3 Karten aus einem Spezialdeck, wo du dann nochmal eine Karosserie, Bremsen, einen extra Motor oder rein draften kannst, wo dann quasi jeder nochmal sein eigenes Kartendeck nochmal ein bisschen unique macht, weil jeder so ein bisschen andere Spezifikationen hat, so ein bisschen, der eine kann ein bisschen mehr ballern, der andere kann ein bisschen mehr irgendwie bestimmen, weil die Karte 4 verschiedene Werte hat, wo man immer spontan drauf zünden kann. Und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich habe 2 Runden gezockt am Wochenende. Eine auf dem Digger-Wochenende und eine den Tag danach. Und auf dem Digger-Wochenende war ich so ein bisschen geteilter Meinung, weil es hat sich für mich so angefühlt, so ja, es ist super cool gemacht und das mit den Kartenzocken macht auch Spaß. Und dieses, boah, drücke ich die Karre jetzt noch ein bisschen mehr und nehme dafür ein bisschen Hitze oder wie mache ich das? Aber es hat sich so angefühlt, dass egal wie man spielt, dass so ein bisschen so Auto-Battler-mäßig läuft, man ist immer irgendwie nah ineinander durch den Windschatten.
Genau, das habe ich direkt beim Digger-Wochenende auch gesagt. Das Catch-up bei diesem Spiel, dieses.
Das ist so krass.
Ja, der ist richtig, richtig stark. Also, dieses Spiel ist irgendwie gefühlt bis zum letzten Drittel noch nicht entschieden und dann auf einmal ist es entschieden. Und dann denkst du dir,
die letzte Kurve.
Ja, theoretisch so. Und wo du dann denkst, so, okay. Wenn du in der letzten Kurve kein Zugglück hast mit deinen Karten, die du noch ziehst, damit du noch über das Ziel am weitesten hinausgehst, ja, dann hast du halt verkackt so.
Ja, ich muss aber sagen, dass ich genau, und ich war auch richtig so hin und her gerissen und dachte, okay, ist es nicht das, was ich gehofft habe oder irgendwie gar nicht ganz so geil. War schon cool, aber irgendwie so medium halt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, am nächsten Tag war ich dann bei Reuer eingeladen zum Zocken im Mai. Und das war dann immer so, ist immer so, dass es halt auch ein bisschen familienmäßiger ist. Viele Leute, da rennen auch viele Kids rum. Und ich dachte mir, wenn ich ein Game einpacke, dann irgendwas, was man mit mehreren Leuten zocken kann, was auch irgendwie, wo man jetzt nicht so irgendwie krass Regeln erklären muss und so. Ich dachte mir, komm, ich packe auch Heat ein. Dann haben wir direkt, glaube ich, eine Fünferrunde bei Heat gestartet, auch mit dem Drafting und so. Und ich muss sagen, dass ich bei der Runde eine ganz, ganz andere Meinung von dem Spiel bekommen habe, weil irgendwie lief es direkt ganz anders, dass eigentlich von Anfang an Roy irgendwie direkt ultra es geschafft hat, weil er geil durch die erste Kurve kam und irgendwie uns irgendwie abzuhängen. Dann hat er aber irgendwie durch ein, zwei doofe Züge, hat das dann doch wieder versaut, dann kam er wieder ran. Dann sind zwei, weil die ein bisschen zu krass gepusht haben, aus den Kurven auch geflogen, waren dann richtig ausgebremst und irgendwie hat es Roy dann wieder geschafft, komplett wegzuziehen und war dann wieder gefühlt gar nicht einholbar. Also da habe ich dann auch mal dieses Gegenteil gesehen, dass man es schon schaffen kann, wegzuziehen, aber dass das Spiel definitiv und jeder, der irgendwann mal Heat spielt, Leute, auf gar keinen Fall spielt das niemals in der Standardvariante, spielt direkt mit der Expertenvariante, wo ihr euch nochmal
Karten... Was war denn jetzt der Unterschied?
Ja, der Unterschied ist, dass diese Spezialkarten, ja, ich habe diese Spezialkarten bei mir in der Runde nicht reingebracht, weil ich an dem Tag wirklich drei Rennspiele hintereinander gezockt habe und ich wollte sozusagen die Spiele so schnell wie möglich gestalten. Ich habe mir die erweiterte Regel gar nicht angeschaut gehabt. Mhm. Die anderen Regeln hatte ich schon im Kopf, da wusste ich schon, das geht los, wir können gleich starten und so. Ich hatte keinen Bock, mir noch mal extra Regel groß durchzulesen. Aber also, wie du sagst, es sind noch mal drei Karten, die du noch zusätzlich draften kannst. Mhm. Whatever so, kann man machen.
Also und ich hatte eigentlich denselben Eindruck, wie Chris gerade eben geschildert hat von der Partie da. Ich fand's auch so mittel, war okay, aber so irgendwie, ja, war okay, spiele ich nochmal mit, kaufe ich mir aber nicht. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch sehr davon abhängt, wie so ein Rennen halt abläuft. Das kann halt irgendwie spannend sein, dass einer sich absetzt, dann holt man nochmal auf oder wie auch immer. Aber ich fand, das verlief eigentlich die ganze Zeit relativ so, man war mehr oder weniger immer im Pulk unterwegs und in der letzten Kurve hat dann halt ein bisschen das Kartenglück entschieden und einer ist mit seiner Hand noch durch die Kurve gekommen, der Rest musste vor der Kurve oder in der Kurve anhalten und damit war es eigentlich entschieden. Aber grundsätzlich dieser Mechanismus, auch zu gucken, okay, wann kann ich es mal riskieren oder wann soll ich es mal riskieren, den Motor ein bisschen zu überhitzen? Wann lasse ich es lieber bleiben? Wie komme ich durch die Kurven? Und auch mit diesen Extras, das ist schon ganz, ganz cool gemacht.
Ich glaube,
das Wetter, Spiel wird, Wetter ist auch wichtig.
Ja,
ich glaube, aber gar nicht.
Das Spiel wird mit mehrfachem Spielen auf jeden Fall interessanter, weil man dann nicht mehr so vorsichtig fährt, sondern versucht, das Game auch ein bisschen auszureizen. Man fährt ja am Anfang wirklich vorsichtig. Man denkt sich, okay, da kommt eine Dreierkurve. Ich spiele auf jeden Fall die drei genau und danach ziehe ich weiter. Ein erfahrener Spieler wird wahrscheinlich die Dreierkurve stärker nehmen und wird dann irgendwo anders wieder andere Aktionen machen, sodass er halt wieder so langsam wieder ins Balancing reinkommt. Und wir als, sag ich mal, Leute, die das erst 1, 2, 3 Mal gespielt haben, sagen halt so, der Gummizugmechanismus oder Ketchup-Mechanismus ist halt relativ stark. Aber ich glaube, weil wir uns so selber eben versuchen, an den Kurven immer vorsichtig ranzutasten. Ich glaube, das Spiel hat schon mehr Skill in sich, als man denkt. Aber trotzdem ist halt so der erste Eindruck, glaube ich, einfach immer dieses, ja, der Ketchup ist eben sehr stark.
Pass auf, bei uns ist noch was ganz, ganz Wichtiges zum Tragen gekommen, was auch super interessant ist, finde ich. Und zwar, du am Anfang des Spiels hast du verschiedene verdeckte Plättchen, die du irgendwie aufdeckst und dann an jedem Streckenabschnitt legst du gewisse Plättchen hin und dann gilt für diesen Streckenabschnitt oder für diese Kurve eine andere Regel. Und bei der Runde, die wir den Tag nachgespielt haben, war es so krass interessant, weil einmal ist das Wetter zu tragen gekommen und zwar kam das Wetter auf der Gerade zu tragen, was bei uns der Nebel war, was hieß, es gibt keinen Windschatten. Das war schon mal super interessant für die Gerade, weil da ist das Feld auch auseinandergegangen. Und dann hatten wir drei Kurven. In den ersten beiden Kurven gab es auch keinen Windschatten. Und in der letzten Kurve gab es, dass du ein extra Hitze nehmen musst, wenn du da durchballern willst. Und dadurch, dass du eh schon ultra langsam warst, dann gab es da keinen Windschatten, dann war das mit der Hitze. Also je nachdem, wie diese Teils verteilt sind und an welcher Kurve welche Regel gilt und in welchem Abschnitt, hast du auch nochmal ein ganz anderes Feeling. Und ich glaube, das Game lebt wirklich auch davon, dass du da immer
die, die Zusatzmodule, glaube ich, machen das Spiel erst zu dem, was es ist.
Du musst mit den spielen und du musst mit den extra Karten im Deck spielen. Und dann ist das Game richtig interessant. Es ist immer noch kein Must-Have. Aber ich habe Bock, das noch ein paar Mal zu ballern, andere Stecken zu ballern. Aber dieser ganze extra Kladderadatsche muss das Spiel all-in spielen, weil sonst ist das ultra langweilig.
Ja. Von wem war das Ding am Digga-Wochenende, das Heat? Ich weiß es überhaupt gar nicht. Er hatte ja auch was von Ingo. Ich glaube, es war von Ingo.
Ich glaube schon,
ja. Er hatte auch so eine riesige Matte.
Ja, auf, ja.
Nürburgring.
Mit dem haben wir es auch gezockt.
Ja, ja. War der auch Nürburgring-Original. Er hat auf Stoff ausgedruckt und macht jetzt irgendwie noch eine Sammelbestellung mit 10 Matten irgendwie, also 10 verschiedene Strecken. Hast du zu Hause einen kompletten Kleiderschrank voll mit irgendwelchen Matten für Heat, Digga. So auch viel, also schon krass. Aber ich finde schon, auch andere Strecken zu haben, ist schon auch wichtig. Auch bei Formula D fand ich, ist es wichtig, dass du auch mal andere Strecken irgendwie hattest. Aber in Summe, diese Racing Games, also ich habe das nicht mitgezockt, ich bin mir jetzt nicht da irgendwie die Meinung irgendwie groß zu erlauben.
Aber Racing Games sind
schwer für Racing Absacker. Games zu begeistern.
Ich weiß nicht,
ja, Racing Games außer Thunder Alley, Selchuk, das ist ein bisschen mehr.
Ja, aber das sagt ja, das ist ja auch schon, weil das Thema ja auch schon so ist, dass es ein 24-Stunden-Rennen ist und so ein Scheiß.
Ja, NASCAR.
Ja. Ja, und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde, Heat ist trotzdem also ein Anwärter für wahrscheinlich ein Racing Game, das uns noch ein paar Jahre. Oder es wird adaptiert von einem anderen Game und nochmal verbessert. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das System sozusagen nochmal verbessert wird über ein anderes Game. Aber ich glaube, so fluffig kriegst du ein Racing Game, glaube ich, nicht so auf den Tisch, was trotzdem Spaß macht.
Mhm. Ja. Sag mal so, wir will nicht zu viel verraten, aber wir haben schon verbessertes Heat in der Schublade. Mal gucken, was wir machen.
Ey Stefan, ich will jetzt als nächstes von dir das Devil-Ding hören.
Ja, du hast gerade eben so fleißig weitergemacht. Eigentlich wäre eben der passende Moment gewesen, überzuleiten nach der Famiglia-Geschichte, weil ich habe auch ein Spiel gespielt, was man rein zu viert zocken kann, allerdings zocken das alle gegeneinander. Und das ist Deal with the Devil. Ihr könnt euch erinnern, letztes Jahr, glaube ich, auf Englisch auf der Messe erschienen, war schon eine interessante Sache. Nicht gesnippert, nur auf Englisch. Kam dann
das Heidelberger-Ding.
Genau, kam dann, glaube ich, Dezember, also irgendwie um Weihnachten, glaube ich, kam es dann auch endlich auf Deutsch. Aber bis dahin hat er schlägst aus den Augen verloren und der Sebastian hat das mit und hat dann gesagt, oh, ich würde es mal anbieten und Christian hat noch mitgespielt und Sven und es hat, also auch da, Spoiler, es hat ultra fett Fetz gemacht. Ich würde jetzt aber nicht zwingend eine Kaufempfehlung aussprechen, weil eigentlich ist es noch zu früh, mir den Bock, den mir das Game gemacht hat, irgendwie selbst zu bestätigen, weil ich glaube schon, dass es ein paar Schwachpunkte auf jeden Fall auch hat. Grundsätzlich Thema ultra geil, Material ziemlich nice und als erstes ist es ein App-gestütztes Game. Ihr müsst aber keine Angst haben, die App macht im Grunde nichts in diesem Spiel. So, aber trotzdem braucht ihr sie. Am Anfang ist so, in der Mitte gibt es ein Königreich, das ist ein Ressourcenrad in der Mitte, da wird der Rundeneinzeiger gedreht, der zeigt immer, was halt eben so passiert. Und der dreht sich jede Runde ein weiter und auf deinem Viertel vom Spielplan siehst du dann, je nachdem, wo dieses Rad gerade steht, was du für Ressourcen bekommst. Steine, Eisen, Holz, was gibt's da noch? Marmor und so Krüge gibt's da noch und keine Ahnung, irgendwelches Zeug bekommst du auf jeden Fall da. Am Anfang, wenn dann bekommst du dann eine Einkommensphase, das ganze Zeug und Geld kriegst du auch. Und dann werden Karten gedroppt, Gebäudekarten, das sind so Baupläne mit geilen Sachen, die du bauen willst. Die gehören alle drei verschiedenen Gebäudegruppen an und haben noch unter Umständen bestimmte Spezialfähigkeiten und Baukosten. Weil du willst, wenn du diese Gebäude baust, ein paar Achievements freischalten, die jeder oben auf seiner Burg, das ist auch so ein richtig geiler Sichtschirm, so ein großer mit mehreren Teilen sozusagen zusammenstecken, klappt auch alles ganz gut, wunderbar, sieht auf jeden Fall am Spiel direkt pompös aus und zieht direkt so die Augen der Leute auf jeden Fall auf sich. Und da willst du hier bestimmte Achievements freischalten, weil dadurch kannst du zum Beispiel dein Ressourcenrad verstärken, dass dein Rundeneinkommen immer geiler ist, kannst du so ein bisschen planen. Wir draften also diese Karten, dann machen wir unseren Sichtschirm zu und dann wollen wir quasi da gleich unsere Karten sozusagen bauen. Jetzt ist es aber so, wir haben viel zu wenig Ressourcen und der Kern des Spiels ist ja kein Social Deduction, aber es ist schon ein Deduction-Mechanismus, weil es gibt vier verschiedene Leute am Tisch und da gibt es so geile aufklappbare Kisten. Also ihr müsst euch vorstellen, wie so zwei so dicke Pappeteile, die an einer Ecke so fest sind, die kann man dann so aufschiebern und weil die double layered sind, kann man da halt so Plättchen reinlegen. Und dann hast du noch ein Rad da drin mit einem Anzeigenmarker, da kannst du halt eben die Preise einstellen. So, und dann kommt eine Handelsphase, nachdem jeder gedraftet hat. Das heißt, mir fehlt jetzt zwei Holz oder ein Wolle, so nach dem Modus. Ja, ich brauche das. Ich habe noch Karten, die kann ich vor mir ausstellen, dass die anderen wissen, hey Leute, ich brauche Wolle und ich brauche das und das und das und das brauche ich diese Runde. So, da kann jeder Ressourcen, was er über hat, da reintun, seinen Preis dafür einstellen, dann wird das zugemacht, man mischt die Dinger einmal unterm Tisch und hängt die einfach nur über die Kamera der App einmal drüber und das Einzige, was diese App macht, die teilt quasi diese Kisten aus. Weil die werden danach nochmal zurückgegeben und werden dann nochmal ausgeteilt und die einzige Aufgabe der App ist es, dafür zu sorgen, dass du zweimal eine andere Kiste bekommst und nicht deine eigene Kiste bekommst, weil das wäre ja in der Handelsphase wasted. Das ist alles, was die App macht. Sonst gar nichts. Also nur drüber hängen diese Kistes für den roten, bam, drüber hängen diese Kistes für den blauen Spieler, die ist für den gelben, die ist für den grünen Spieler. Das ist komplett gewesen. Dann kommt das Ding bei dir an, hinter deinem Sichtschirm, das erste Mal machst du auf und denkst nur, ei, da liegt ja drei Holz drin, da soll ich aber 7 Geld für bezahlen. Ja, aber ich, scheiße, kann ich machen oder will, nehme ich 3 Holz raus, lege 7 Geld rein, gebe die Kiste wieder zurück, die wird noch gemischt, kommt beim nächsten an, da sehe ich schon, oh, da hat schon einer einen Deal gemacht, da ist nur noch Geld drin, da hat schon einer bezahlt. Der Clou ist aber auch, es gibt einen Teufel, am Anfang werden diese Kisten vorbereitet, dann werden die gemischt und von der App ausgegeben, oder ihr könnt die zufällig austeilen, und dann ist einer der Teufel, der hat ultra viele Ressourcen so die ganze Zeit am Start, und die anderen zwei sind Menschen und es gibt quasi einen Kultisten. Und die Menschen haben 3 so Seelensplitter und der Kultist hat auch 2 nur Seelensplitter. Der hat schon 1 dem Teufel sozusagen verkauft. So, das Ding ist, du kannst als Mensch, du hängst ein dickes, was du brauchst, ein dickes Gesuch an, ich brauche Holz, ich brauche Wolle, ich brauche Stein, ich brauche alles. So, und dann kommt diese Kiste bei dir an, dann ist die vom Teufel, Digga, und da sind die Waren deiner Träume drin, dass du nach dieser Handelsphase alle deine geplanten Bauprojekte machen kannst, ab nächsten Monat die Sonderfähigkeit hast und du könntest damit dein Achievement pumpen und alles, aber er will 2 Seelenstücke von dir haben. Und dann hängst du da, Alter. Und das ist der größte Schwierigkeit bei dem Spiel, auch nach dem ersten Match. Wie viel sind meine Seelen wert? Gefühlt, wir haben alle so mit den Seelen geknausert, ich bin der Kultist gewesen, hatte 2, gut, der erste Deal kam vorbei, voll der schlechte Deal, ich habe für 2 Holz und 2 Münzen, habe ich direkt einen Teil meiner Seele verkauft.
Was soll's?
Aber die anderen haben dann geknausert und dann wurden so ein bisschen Seele in der letzten Runde noch rausgerotzt, also da muss man ein Gespür für entwickeln, wie viel ist das denn halt eben wert, weil ich glaube, man hätte auch schon, dass ich das gar nicht so falsch gemacht habe, dass ich auch mal für weniger meine Seele mal rausgerückt habe, anstatt in der Handelsphase komplett leer auszugehen. So, das kann nämlich halt eben auch passieren, dass ihr dann da ein bisschen reingeschissen habt.
Kann man die Seele noch wieder kriegen?
Ja, unter Umständen kannst du die quasi auch wieder kriegen halt eben. Das Ding ist aber, die ganze Zeit ist die Inquisition hinter allen von uns her und die Inquisition verdächtigt ja jeden, ob du jetzt der Teufel bist oder ob du ganz normal unbescholtener Mensch bist oder ob du Kultist bist. Das Problem, die Inquisitoren kommen vorbei und an bestimmten Punkten im Spiel musst du dann deine Seele vorzeigen. Es gibt auch eine Verdächtigungsphase, da können wir verdächtigen, wer der Teufel ist, um ihn der Ketzerei anzuklagen. Und da muss derjenige seine Seele noch zeigen, wie viel er noch hat oder überhaupt noch welche hat. Und muss dann die ganze Zeit für Frömmigkeit muss auch noch im eigenen Dorf gesorgt werden, damit du noch so Ablassbriefe bekommst, weil wenn die Inquisitoren vorbeikommen, musst du jeden Einzelnen davon abwehren, ansonsten macht der miese Dinge mit dir halt eben. Und es hat echt super Fets gemacht. Der Hobbs hat sich jetzt bei mir gemeldet, dass er seins abgeben würde. Ich werde mir das auf jeden Fall safe zulegen, weil es echt Spaß gemacht hat. Es war mal wieder was richtig Frisches, Innovatives mit diesen geilen Kisten und dann wird die Kiste von der App verteilt und du hängst hinter der letzte Höhlenräuber hinter deinem Ding und guckst in dieses Ding rein und fuck und
ey, Stefan.
Scheiße, was soll ich jetzt da reintun und es hat einfach ultra Fets gemacht und dementsprechend, auch wenn man 4 Spiele dafür braucht, einfach ein geiles Setting, einer ist der Teufel und der kann gar kein Geld verlangen, er kann nur Seelen verlangen und auch da, was tue ich rein, will ich eine Seele oder 2 Seelenstücke, vielleicht ist 2 ihnen zu teuer, aber für ein Seelenstück würden sie mir bestimmt schon was geben. So. Stabil halt eben.
Aber geht auch nur. Also 4 Spieler ist auch Pflicht da, ne? Da gibt es auch keine andere Möglichkeit.
4 Spieler only halt.
Stefan, ich will das Ding Samstag zocken, Alter.
Ich hab das leider noch nicht. Besorg es bis dahin. Der Olli kommt oder dein Kumpel kommt noch, die können, sollen das mitbringen, wenn sie es haben.
Wo kommt der Olli näher?
Das Hamm, glaube ich.
Dann soll der Olli sich...
Soll nochmal auf den Spieleladen vorbeifahren, Lager verkaufen.
Soll sich das Ding snacken, Alter, und wenn es nicht taugt, tauscht er wieder oben und sagt Mangelexemplar.
Ja, leider über das Spiel hat man bisher nicht so viel Gutes irgendwie gehört. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, es ist verhältnismäßig schwierig, das so Social Deduction mäßig zu machen, so, sondern es ist eher so ein wildes Rumgerate, finde ich, wer dann so der Teufel ist, wer hat sich so verdächtig gemacht, weil durch den Playstyle selber kannst du es halt eben nicht genau erkennen. Du musst dazu das Ressourcenrad lesen, dir merken, was jeder bekommen hat und dann gucken, wenn er baut, baut der Sass und dann ist immer die Frage, hat er vielleicht auch einfach nur einen Deal mit dem Teufel gemacht halt eben und dadurch seine Ressourcen oder ist es der Teufel selber, der seine Stadt gerade ausbaut, weil er am Anfang diese Ressourcen hat und hat überhaupt voll wenig in diese Runde gegeben und versucht irgendwie auf spät seine Seelen noch zu sneaken.
Klingt auf jeden Fall ziemlich
nice. Ja, sehr, sehr nice halt eben. War wirklich ein richtig cooles Spiel und Sven ist am Ende der Teufel gewesen. Ich habe bis zum Ende Sebastian verdächtigt halt eben und nach, dann ersten haben wir den Christian der Ketzerei angeklagt und er hatte noch alle drei Seelenstücke und irgendwann war klar, dass ich der miese Kultist bin. Der Kultist ist auch cool, der macht so ein bisschen Backseat Driving beim Teufel. Das heißt, wenn der Teufel da seine Phase halt hat, wo er sich einmal reveal muss und proven muss, und dann wird dann einmal seine Kiste halt eben gezeigt, da wird alles reingetan so, alle geben ab, und dann wird die Kiste des Teufels so aufgemacht, und dann wird halt eben dann gezeigt so, was ist da drin. Es gibt auch so Joker-Marker, das sind so Narren-Marker. Ich hatte dann, die kannst du noch zusätzlich rein, die sind komplett wertlos, das ist nur damit die Kiste mehr klappert sozusagen, damit sie, boah, meine Kiste, boah, die ist so ultra fett, da muss jetzt einer rein, in Wirklichkeit ist eher so bluffmäßig. Das Geile ist dann auch, wenn du das Teil dann losschickst, du kommst zurück, hast du ein richtig Angebot, geiles Angebot reingemacht hat, es kommt zurück, es ist alles noch drin, so wie es gemacht hat, nur so ein so Narren-Smiley, weil dich einer für dein Angebot ausgelacht hat.
Ja, bist du mega.
Aber ein fettes Ding hat ultra Spaß gemacht, Alter.
Scheiße, dass du Samstag nicht hast, ich raste aus, Alter.
Ja. Ja, ja, also mit den kleinen Kisten und so, sehr liebevoll irgendwie gemacht. Die Gebäude haben auch coole Spezialeffekte. Du hast nie Geldmangel, du kannst dir einfach so viel Geld nehmen, immer wie du willst von der Bank, aber die Zinsen, Leute, die Zinsen.
Immer diese Zinsen,
wenn du sie zurückbezahlst, Leute, dann kriegst du nicht die Frömmigkeitsmarker, dann kriegst du die gierigen, die roten, die miesen Marker. Dann kriegst du noch Privatinquisitoren als Hausgast in deinem Ding. Das willst du auf jeden Fall auch vermeiden. Ja, oh Mann, ey. Ja, oh, geiles Ding, Alter. Spiellänge war ungefähr so, das soll ich sagen, 90 Minuten haben wir, glaube ich, gespielt. Ja.
Von den Regeln her wahrscheinlich auch überschaubar.
Ey, Viertelstunde erklärt und dann sind auch keine Fragen mehr offen bei dem Spiel. Also wirklich echt simpel, hast du da halt so deine Liste ab mit verschiedenen Phasen. Musst du einzig drauf achten, darfst du in drei von vier Phasen oder was, darfst du immer nur deinen Kredit zurückzahlen, weil nachdem du gebaut hast und dann hast, achso, du hast noch so einen geilen Aktionsmechanismus, in dem du noch deine Baupläne hast, dann wurde getauscht und dann hast du so ein paar Steinchen, die kannst du dann oben einsetzen, um Häuser zu bauen, direkt zu zünden oder deine vorhandenen Häuser zu zünden oder dir noch so einen Kuffel zu holen, der dir noch irgendwas anderes bringt. Also wirklich nice Ding. Daniel wirst auf jeden Fall auch feiern. Ja, ich hoffe mal, dass der Hobbs das jetzt nicht noch gehört hat, wie ich das hier geil gelabert habe.
Was er behält, dann doch noch.
Dann müssen wir mal schauen,
ja. Die letzte Zeit ist ja so, dass bei eBay Kleinanzeigen immer wieder Betrugsfälle unterwegs sind und die Leute sind ja jetzt inzwischen auch schon in den Boardgame-Genre angekommen, dass sie Leute Boardgame-mäßig abziehen. Und ich habe gerade mal so aus Spaß La Familia bei eBay Kleinanzeigen eingegeben und sehe schon das erste Angebot für 20 Euro VB und denke mir, what the fuck, heute reingestellt, 20 Euro VB. Haben auch schon knapp 50 Leute draufgeklickt. Leute, schlagt da bloß nicht zu. Das ist 100%. Da lege ich meine Hand ins Feuer, Alter. Ist das Betrug? Alleine schon, das sind so geile Accounts. Die sind dann schon 2000, also sind schon sehr alt, 2011. Da denken sich Leute immer, ah, krass, der Account ist ja schon voll alt. Das kann ja kein Betrug sein. Dann gehst du aber auf seine anderen Anzeigen und siehst zum Beispiel, dass jedes Teil, was er dort anbietet, auf einem anderen Tisch fotografiert ist. Dann gleichzeitig hast du da Anzeigen wie ein Seven Wonders Duel inklusive Seven Wonders und in dem Seven Wonders Duel sind auch noch alle Erweiterungen drin. alles im Gesamtpaket, nur ein Zwanni, VB. Und dann kommt jetzt noch die Krönung des Ganzen von Kenner. Das ist ein alter Spielzeughersteller. Die haben früher verschiedene Spielzeugmarken gemacht. Ich glaube, unter anderem haben die auch, glaube ich, das Star Wars,
Star Wars früher gemacht.
Genau. Und da ist ein Mask, das war früher auch eine Zeichentrickserie, von Mask ein OVP-Ding drin. Ein Fahrzeug. Ich habe mal geschaut, wie viel das so durchschnittlich kostet. Also wenn du das ausgepackt kaufst, zahlst du knapp, keine Ahnung, wie viel zahlst du hier? Ausgepackt zahlst du 55 Euro. Ausgepackt. Alleine nur für eine Rakete in dem Fahrzeug zahlst du 40 Euro. Und wenn du das Ganze OVP haben willst, gibt es hier eine Anzeige, die kostet 659 Euro. Aber dieser Typ ist ein richtiger Ehrenmann, der bietet das Ding für 55 Euro VB an. Nur noch heute. Also wenn du heute zuschlägst, kriegst du für 60 Euro, nee, nicht 60, für 95 Euro alles zusammen, Alter, und kannst richtig, richtig geil absahnen. Leute, Finger davon. Ich würde sagen, macht mal eine eBay-Kleinanzeigenpause die nächste Zeit und kauft es euch lieber irgendwo. Ich glaube, die haben sich inzwischen auch beim Brettspielflohmarkt eingesneakt, die Leute. Also es ist echt gefährlich geworden inzwischen, Brettspiele zu kaufen. Aber immer wenn ein Angebot zu günstig ist, das hat mir mal vor ewiger Zeit ein Polizist gesagt, immer wenn ein Angebot zu günstig ist, dann muss man es hinterfragen, warum ist es so günstig?
Ja, ja.
Naja, ich sag mal so, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn mal angeschrieben und die 20 Euro mal gezockt. Wenn Chris mehrere hundert Euro Versandkosten bei Rainbow Six zockt, dann hätte ich
für 20
mal das Geld gezockt.
Der Typ,
einfach
der
mal rein aus rein Recherchegründen. Aber jetzt ist zu spät, ich hab's mir jetzt schon beim Wolpertinger gesnackt.
Der Chris, weißt du, das Ding kostet um die 70 Euro. Der Chris denkt sich so, ja, ich, ey, 20 Euro, komm. Ist gamble ich. Dann schickt er ihm die 20 Euro und dann sagt der Typ, oh fuck, hab einen Schreibfehler drin gehabt, ich muss noch Versandkosten und Zusatz zahlen, kannst du mir nochmal einen 20 schicken? Und der Chris denkt sich, ey, ich bin immer noch 30 im Plus, nochmal 20 rüber. Und dann schreibt der Typ so, ah fuck, ey, ich komme gerade irgendwie nicht zur Post, Tank leer und so. Und dann sagt der Chris, komm, hier hast du nochmal einen 20, ich bin immer noch 10 im Plus. Und dann meldet sich der Typ nicht mehr und der Chris ist 60 Euro los. Egal, Bruder.
So würde es passieren wahrscheinlich.
Ist so.
Ja, ist ja, schon, aber wenn das Ding nicht taugt, Digga, ich habe das so Geld umsonst ausgegeben, dann raste ich aus, dann verteile ich Schellen, ihr kennt's.
Hast du nicht.
Erinnert ihr euch an die ganzen Games, wo ich zum Stefan mal gesagt habe, boah, Stefan, müssen wir mal zocken, muss ich die mal auf den Tisch bringen? Weil ich überlege nämlich jetzt gerade, weil Stefan kommt ja Samstag rum und wir sind zu viert und ich werde auf jeden Fall mit Stefan La Familia spielen. Ich überlege die ganze Zeit.
Die anderen dürfen auch mitspielen, also er wird mit mir spielen, ja. Aber die anderen, die sind halt schmuckes Beiwerk, die sind halt eben, die dürfen nicht reten, die dürfen wie so ein Automan nebenher spielen.
Stefan kommt das erste Mal in die Casa,
bitte beim Spielen nicht stören.
Und ich überlege jetzt gerade tatsächlich, welches Spiel ich ihm noch schon so lange kredenzen wollte, kann auch gerne mal in den Chat jemand schreiben. Wo man sagt, boah, muss Stefan mal spielen. Aber ich habe, es waren so viele Spiele. Es
sind 1000 Games, wo wir gesagt haben, ey, die müssen wir mal zocken, die müssen wir mal zocken, die müssen wir mal
hast
zocken.
Du eigentlich mal, zocken. Ja, hast du gespielt? Ja, ich überlege mal, reden wir gleich nochmal weiter drüber.
Ja, ihr müsst weiterlabern, Alter. Ihr wart auf dem Ding.
Ja, dann, ich hab, okay. Ich habe nichts mehr gezockt, sorry. Also das waren die drei Games, die ich gezockt habe.
Ich habe am Samstag, Digga, ich bin ausgerastet, Alter. Ich habe mir gedacht, nach dem Aufstehen, ihr kennt's, nach dem Frühstück direkt was Dickes ballern. Das ist so mein Ding beim Digger-Wochenende.
Und am besten ist der Samstag dafür, das stimmt.
Genau. Habe ich Weather Machine aufgebaut. Das war aber, glaube ich, an einem Freitag war es dann. Wir sind Donnerstag angefangen, für Freitagmorgen Weather Machine aufgebaut, Digga. Ja, zocken mit, hier, da, tralala, hopsasa. Ich bin die ganze Zeit am Warten. Ja, die sind noch kurz im Edeka. Ja, warten. Da sitzen wir im Wald noch einen kiffen. Dann noch wieder warten. Dann ist der eine nochmal auf Klo, warten, dann höre ich der andere am Duschen, Digga, und mittags zocke ich das erste Game. Ihr könnt mir vorstellen, Junge, Hass hoch 10. Der Chef, der Vater wurde versetzt hier von, müsst ihr euch vorstellen, er musste warten.
Von seinen Kindern.
Von den Krümeln.
Geisteskrank, was die sich rausgenommen haben. Naja, auf jeden Fall haben wir dann erst ab mittags, habe ich dann mein erstes Game gezockt, was dann natürlich zeitlich super wasted irgendwie gewesen ist. Auf jeden Fall Weather Machine gezockt, Weather Machine wieder ultra nice geschnickelt und gesmackelt, kann ich nur sagen, die anderen fanden es glaube ich auch ganz geil, Julian hat glaube ich sogar gewonnen, ganz knapp, Marlon hat mitgezockt und ich weiß gar nicht, wer noch mitgezockt hat, auf jeden Fall wieder ein gutes Ding, braucht man sich drüber zu unterhalten. Ist wieder jeden Set wert gewesen. Die anderen haben es auf jeden Fall auch verstanden, wie es funktionierte. Knappe Nummer gewesen, gutes Ding. Haken dran, Max hat noch mitgezockt. Dann geht es weiter. Legacies geballert.
Natürlich.
Muss einmal am Digga-Wochenende und gerade wenn noch ein Tag länger Zeit ist, dann muss es einfach. Und auch da, das Game auf ganzer Länge überzeugt. Wir haben es, glaube ich, zu 5 nur gespielt. Ich weiß nicht mehr, vielleicht habe ich es auch zu 6 gezockt. Hat den anderen auch gut gefallen. Ich habe schon gesehen, die ersten Maden von denen sind schon unterwegs und irgendwo gucken, wo kann man sich so ein Legacies noch gönnen, wo kann man sich noch eins abstauben. Ihr wisst, dass es verhältnismäßig schwierig ist. Das hat natürlich den Höhepunkt der Podcast-Hochjubelei schon hinter sich. Da ist natürlich umso schwieriger, wenn ihr das jetzt hört, euch dann noch eins zu snibbeln, weil wir ja schon etliche Male darüber gesprochen haben. Dann Feud umgezockt. Vollbesetzung. Auch da
beste auf Spieler Facebook. Welt.
Ja, ohne Scheiß, halt eben, das ist so wie, keine Ahnung, hast du ein Feu, hast er, hat jemand noch ein Feudum, hat jemand für Feudum für mich, ja, ich blase für Feudum, ich blase ich dir auch ein, das ist so richtig, so geht's mittlerweile halt eben wieder ab, ihr kennt's, ich bin mittlerweile auch schon angesaugt worden nach meinen Geburtstagsgeschenken, Chris übrigens, oder Daniel Seltschuk, Digga, du hast die Erweiterung noch dreimal.
Ach so.
Willst du nicht,
Junge, Alter,
einmal, ich, willst du nicht ich einmal auf, abgeben? Alter. Nein, ich habe gesagt, Digga, das Geburtstagsgeschenk kann ich nicht abgeben. Aber auch da, ja, ich habe sie dreimal, andere haben sie keinmal. Da muss man sich doch fragen, wo ist die Gerechtigkeit? Ich habe Brot, die dritte Welt hat kein Brot. Ich habe drei Erweiterungen für Feudum, andere haben keine Erweiterung für Feudum. Aber geisteskrankes Ding wieder gewesen. Ich muss sagen, ich konnte leider nicht gewinnen. Inseltaktik ist nicht aufgegangen. Ich habe diesmal eine andere versucht. Bisschen spät auf die Inseln gekommen. Aber zu 6 ist auf dem Spielfeld auch einfach so unnormal viel los. Es ist wieder verhältnismäßig friedlich alles abgelaufen. Es wurde kaum gekämpft, kaum ausgehungert. Beim nächsten Mal werde ich mal so eine richtig miese Aushungertaktik auf jeden Fall fahren. Das ist ja auch das Gute bei dem Spiel, dass es immer anders ist. Du kannst dich nicht festlegen, weil wenn du am Anfang rauskommst, du hast halt nur diese, im Grunde genommen 2 Arbeiter, später mal 3 Arbeiter und die gehören halt immer einer Gilde an. Das heißt, du zockst immer so eine Kombination aus 2, 3 Gilden, ja, und die haben über die Aktionskarten natürlich dann auch coole Synergien, halt eben, dass du dann noch Sekundärfähigkeit von dem nochmal ballern kann und so. Schmackofatzes Ding.
Ich glaube, ich habe gelesen, dass es irgendwie in ein paar Monaten die 6 oder 7 Jahre Anniversary Edition auf Gamefound oder so kaufen
kann. Anniversary soll. Meinst du?
Anniversary, sorry, du Englisch.
Anniversary.
Master. Anniversary. Also für alle Leute, die das Ding unbedingt noch haben wollen, wartet nochmal, irgendwas kommt da bald auf Kickstarter oder Gamefound, glaube ich.
Ja, kommt ja 2024, soll das dann kommen. Das heißt, ihr 2025 könnt es dann entsprechend zocken. Kommt zu den Digga-Wochenenden noch die nächsten 2 Jahre und zockt Feudum mit uns, bis euer Spiel dann auf jeden Fall da ist von uns. Also das ist ja auch eine Kaufempfehlung. Das brauchen wir uns ja nicht drüber zu unterhalten. Ne? Also. Jetzt habe ich ein Spiel gezockt. Wenn ich noch eins noch erzählen darf, würde ich über ein Spiel nutzen. Zocken, was bis nach der Regelerklärung eine 10 von 10 gewesen ist, wo ich aber danach immer noch oder auch im Vorfeld so ein bisschen gedacht hatte, what the fuck ist da los? Der Olli war am Start und hat Stationfall mitgebracht. Ihr kennt es vielleicht mit dieser Cover, da ist diese Raumstation, die auseinanderbricht und da ist so ein Affe mit so einem Weltraumhelm, der irgendwie so da rauskommt. Stationfall. Digga, eins der geilsten Themen, glaube ich, die es auf jeden Fall gibt. Thematisch, Alter, as fuck, eins der thematischsten Spiele, die ich je gezockt habe. Ihr seid auf einer Raumstation, das Ding tritt in 15 Minuten im Orbit ein und man weiß nicht genau, fällt das Ding auseinander oder fällt es nicht aus. Aber ihr habt 15 Runden, also 15 Minuten Zeit, bis die Raumstation in den Orbit eintritt und der sogenannte Stationfall an den Start geht. Auf der Raumstation befinden sich dann abhängig von der Spieleranzahl, wir haben es zu 5, glaube ich, gespielt. Was weiß ich, 15 Charaktere, die rennen da rum, die stehen da einfach rum, die haben auch so Miniaturen, wobei die Miniaturen super beschissen sind, die sehen gar nicht gut aus, aber der Olli hat sich Mühe gegeben, die anzumalen, aber trotzdem waren sie immer noch schwer auseinanderzuhalten, wer ist, einfach weil, weiß ich nicht, das ist so eine krasse Designschwäche auf jeden Fall bei dem Game, aber bei der Designschwäche waren wir noch nicht, sondern wir waren noch beim Thema. Und von diesen Charakteren, die sich irgendwo alle befinden, die haben alle 3 Ausrüstungsslots und haben alle eine Sonderfähigkeit. Und alle eine Charakterkarte. Und die Charakterkarten liegen alle neben dem Board aus. Das heißt, du siehst alle auf den 15 Karten mit Charakteren und die befinden sich alle auf dem Board mit 15 Spezialfähigkeiten, die man alle ja überhaupt nicht kennt. Die Charaktere sind teilweise random ausgeteilt. Du hast ein Übersichtsheft, da kannst du dann nachgucken, welche 15 von den 35, die es gibt, gerade halt eben mitzocken. Ordentliche Blätterei. Lohnt dann, glaube ich, wenn man das Spiel ganz oft gespielt hat, dass man automatisch reinkommt. Das ist eine Gruppe, also gut geeignet für eine Gruppe, die oft das gleiche Spiel oder wenige Spiele öfter auf jeden Fall spielen. Naja, da kriegst du zwei Charaktere zugeteilt. Einer ist dein Hauptcharakter, einer ist dein Bonuscharakter. Und die haben dann halt Ziele drauf. Und die musst versuchen, innerhalb der 15 Minuten die Ziele von deinem Charakter zu erreichen. Das ist dann so ein bisschen wie bei Nemesis halt eben. Ja, du musst gucken, dass du drei Menschen halt eben umnietest und dann in der Rettungskapsel sitzt. Du musst gucken, dass das Projekt X Labor verschlossen bleibt und mit dem Artefakt über die Emergency-Kapsel entkommen. Und wenn du noch so und so viele Dateien gesammelt hast, kriegst du nochmal extra Punkte. Der Pirat braucht den Jetpack und den Säbel und muss dann, wenn die Station vollkommt, im Orbit sein beispielsweise. Irgendwelche Sachen und du hebst dann Waffen auf. Erstmal, wenn du dran bist, kannst du deine Charakterscheibe auf einen dieser Dinger legen. Dann hast du mit dem zwei Aktionen, die du machen kannst und eine freie Aufheben- oder Fallenlasten-Aktion. Geisteskrank. Also die Fähigkeiten der Charaktere, alles extremst thematisch. Und das denkst jetzt alle, was geht denn da ab? Und dann haben wir angefangen zu zocken. Der Olli hat es ganz oft gespielt an dem Wochenende. Ich hatte dann bei der dritten oder vierten Partie, bin ich dann mal eingestiegen. Ja, okay, ich gehe darauf, habe die Rohrzange aufgehoben, freie Aufhebenaktion, ich zimmer dem jetzt erstmal meine Rohrzange über. Bam, der lag da, okay, war ich zwar ein bisschen verdächtig, aber hatte dann zufälligerweise, glaube ich, direkt Renés Hauptcharakter mit dem Ding bewusstlos gehauen. Er kam ran mit so einem Rettungsroboter, keine Ahnung, der da auch mit Charakter hat, wollte ihn hochholen, zack, dran, zack, dem das Ding übergezogen, lag der auch da. Lag der quasi, sein Hauptcharakter und ich glaube, sein Nebencharakter lagen dann schon beide innerhalb der ersten zwei, drei Runden direkt vor der Medi-Station so. Ja, da ging das halt so rum, immer, man wusste auch nicht warum, aber wenn du so ein Ding in der Hand hast und du bist mit einem anderen Charakter am Start, so, dann denke ich mir, komm, Alter, bevor jetzt anders
gegen den Aktien, zieh durch,
lädst ihn halt eben einfach rum. Dementsprechend kurz vor Stationfall, alles am Rauchen, die komplette Station liegt, das Monster ist freigelassen, rennt durch die Station, zieht mit Tentakeln alles ran, frisst einen nach dem anderen quasi weg. Feuer in dem Raum, alles liegt, alles wird gelöscht, keiner kann aufstehen, das Monster liegt da ausgenockt. Ein einziges, komplettes Chaos, dieses Spiel. Viele witzige Aktionen, aber dass du dein eigenes Ziel mal verfolgen kannst, Digga. Ich war der Botschafter, ich musste das Artefakt holen und musste irgendwas anderes holen und musste dann damit irgendwie in so eine Rettungskapsel, Digga. Ich mit meinem Nebencharakter losgezogen, das Artefakt besorgt, mich mit dem Artefakt quasi Richtung meinen Typen aufgemacht. Ja, bis dann irgendwann der Nächste mit dem Ding und irgendwann kriegt meine Mechanik in die Rohrzange direkt. Dann grabbelt einer das Artefakt sich direkt aus meiner Tasche natürlich, ne? Verpisst sich, setzt den Raum in Brand, die Tür ist abgeschlossen, er geht da unten lang, ich denke, ich sneak da unten lang, hält mir noch hoch, bin den einen noch in die Rettungsstation am Ziehen, um in der Rettungsstation den Roboter wieder heilen zu können, diesen mechanischen Roboter, den Heilungsroboter, erinnert euch, er lag vor dieser Werkstatt, ich ihn da reingezerrt, man muss auch Leute, wenn die am Boden liegen, so mitzerren und schieben kann, auch ins Weltall schieben kann und weißt du, so richtig geisteskranke Sachen. Ja, hebt den auf, er kommt in die Ecke, ja, zack, ich will den, er kommt, er hat eine Knarre, er schießt mich wieder, ich lieg wieder nur auf dem Boden. Keine Ahnung, was mit diesen Charakteren in dieser Raumstation los ist, dass sie nicht geordnet innerhalb von 15 Minuten einfach stumpf ihre Ziele erfüllen können, ja, und da so aufgescheucht rumrennen müssen. Mit Sicherheit eins der coolsten thematischen Spiele, was aber extremst an der Spielübersicht einfach krankt, dass du 15 Charaktere da liegen hast, Digga, und da versucht, weil du ja jeden von denen auch aktivieren kannst, um irgendwie im Sinne des Erfinders dein Ziel persönlich zu erreichen, sehr, 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 sehr schwierig, da wirklich so einen Faden zu behalten und sein. Das ist irgendwie auch ein reines Lackfest, wo aber wirklich witzige Sachen halt eben sich ergeben können. Das ganze Ding ist komplett auf Englisch. Der Olli hat halt eben auf deutsche deutsche Anleitungen, deutsches Regelding, deutsche Übersichten, aber die Charakterkarten waren alle noch auf Deutsch, auf Englisch, und das ist dann heißen die da anders als in deinem Regelheft, dann heißt der Pirat Border, dann würdest du denken, du guckst nach Pirate, dann denkst du, was, der ist nicht dabei, und dann beim Spielaufbau war am Ende irgendeiner dabei, der Colonel, und da war nur die Figur da, gar kein Kärtchen irgendwie, der war fälschlicherweise dabei, das war dann derjenige, der zuletzt noch dann da stand, so, ja, der war gar nicht dann mit irgendwie mit dem Game. Bisschen weird, bisschen abgefuckt, eigentlich eine 10 von 10, aber zu wuselig, zu geisteskrank, zu ja, auch erklärungsintensiv. Ey, ich glaube, der hat, keine Ahnung, fast 75 Minuten die erste Partie den Leuten, wow, das erklärt.
Okay.
So, ich habe mir dann draußen diesen scheiß Sheet durchgelesen, er hat dann so eine Übersichtsplan, habe ich mir durchgelesen, dann habe ich mir an den Tisch gesetzt, da wusste ich direkt, was abgeht. Ihr wisst, der Olli ist nicht der beste Regelerklärer, aber da hat er sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das auf Deutsch zu übersetzen, was im Game gut getan hat.
So, wie viel habt ihr das gespielt? Zu 6, oder was?
Zu 5 haben wir es, glaube ich. Man kann es, glaube ich, zu 9 spielen, aber no way. Ja,
aber also, zu 9?
Nein, nein, wenn er jeder hantiert. So, zu 5 lässt sich das schon gut spielen.
Hätte die Charaktere nicht einfach weglassen können? Hätte Roborally gespielt oder so? Einfach nur mit diesen Robotern durch die Gegend gefahren?
Ja.
Weil am Ende des Tages ist es ja einfach nur ein Chaos.
Ja, aber ich kann, was sie brauchen, die brauchen so fette, bunte Holzzylinder, aber find die mal in, keine Ahnung, 11 verschiedenen Farben, ja, wo du oben die Miniatur drauf stellst oder klebst, dass du immer direkt siehst, okay, das ist die Karte von dem Roten, der steht da, ja, da ist der fette rote Holzzylinder, anstatt feingliedrige Miniaturen, die dann alle irgendwie, ja, ähnlich angemalt sind, so nach dem Motto, weil du willst sie auch so anmalen, wie sie auf der Karte draufstehen, damit sie auch so wiederzuerkennen sind, aber es ist einfach zu klein. Und dann, ich habe danach einfach gesagt, okay, fuck off, ich sitze auf der linken Seite vom Tisch, hier liegen meine 7 oder 8 Charaktere aus, auf der anderen Seite liegen halt noch 8. Ich hantiere einfach mit denen hier rum, die bei mir auf der Seite sind, dann brauche ich nicht immer so auf die andere Seite rüber geiern. Ist irgendwie so ein bisschen, und das ist immer so ein bisschen schade, ne? Ihr kennt's, wenn du so ein Spiel hast, wo irgendwelche Übersichten zu weit weg sind und danach sagst, ach scheiß drauf, ich komme auf mit dem Spielmaterial auf meiner Seite gut zurecht. Das hatte ich bei Great Wall beispielsweise, da kannst du diese Kommandanten da extra noch kaufen, die lagen auch ganz woanders und auf Englisch und klein geschrieben und gar keinen Bock, jedes Mal gib mir den mal rüber, fuck off, ich zock ohne Kommandanten, ich rekrutiere mit Truppen und schicke alles auf die Mauer.
So ging's uns auch bei Scarface, wo dann irgendwann mal hieß so mitten im Game, hey, was sind eigentlich diese anderen 3 Miniaturen denn? Ach so, ja, stimmt. Das sind nochmal so Spezialcharaktere, die kannst du auch noch erneuern. Stimmt. Ja, Bruder, komm, scheiß drauf. Ja,
gar keinen Bock drauf.
Komm, scheiß drauf, gar keinen Bock drauf.
Ja, ja, schwieriges Ding, Alter. Und dann bin ich noch einmal fast ausgerastet am Wochenende. Alter, am Montag nach dem Frühstück habe ich nochmal The Thing gezockt. Ich habe es auf dem Alpenzock schon mal gespielt. Ihr erinnert euch, dieses Teil auf der Eisstation, kooperativ.
Ja, jeder erzählt, dass es cool ist. Du sagst immer, es ist richtiger Schrott.
Ich ficke dieses Game. Ich sag's dir so, wie es ist jetzt.
Ich hatte eine Partie und die war eigentlich cool, ja.
Also. Ich ficke dieses Game jetzt komplett. Ich kann
okay,
jetzt schon mal drauf.
Okay, Folge heißt Daniel, Folge heißt Penis im Spiel.
Nein.
So. Chris, du hast jetzt auch mal Sendet. Also es ist immer, also nur weil jetzt gerade nach 22 Uhr ist, müssen wir nicht noch zu Genitalsachen hier machen.
Penis.
So. Okay, alles ausgeteilt. Robert hat Regelerklärung gemacht, hat er gut gemacht und alles easy go lucky mäßig. Ja, dann müsst ihr euch vorstellen. Ich kann euch vorstellen hier, was geht denn hier mit diesem Opfer ab?
Was?
Ja, erzähl weiter jetzt.
Ja, das ist lustig, wenn meine Mods hier nicht machen, irgendwelche Leute im Chat hier, muss ich mal direkt mal alles wegmachen. Hier so.
Oh, okay. Alter, Stefan kritisiert. Ich hab auch schon eine Privatnachricht bekommen mit OnlyFans. Kein Scheiß. Sind wieder die Twitch-Bots unterwegs und spammen die Leute zu.
Ja,
ich habe natürlich drauf geklickt.
Ja, sicher. Standard.
Okay, entsprechend dieses Game, wie auf die Seilstation, alles verteilt, Rollen ausgeteilt. Vorher klar gezeigt wieder, hey, der Hundemarker ist halt eben Mensch, das ist das Ding, alles klar, tralala, alles verteilt, alles gezockt, alles wunderbar. Schwäche dieses fucking Scheißspiels ist halt eben einfach, der Koch muss in die Küche zum Kochen. Wenn du nicht in die Kochen, du bist halt der Gute im Kochen. Und gehst du nicht kochen, was? Das ist ja mega sass. Du gehst nicht kochen, obwohl du der Koch bist. Ja, aber ich würde gerne einmal was anderes halt, wenn du nicht kochen gehst, Digga, Alter. dann bist du garantiert das Ding, das ist doch dann nicht normal.
Ja, aber in der, Küche, in der Küche sind doch die, die Wölfe drin. Ja, egal, ja, du gehst kochen.
Aber das ist doch, aber auch so bei Robinson Crusoe und so weiter. Wenn du da nicht deiner, deinem Job nachgehst, dann kannst du das Game schlecht gewinnen.
Ja, bei Robinson Crusoe kannst du halt nur kochen, wenn du nachts was über hast. Und im Regelfall hat man nie was über. Das heißt, der Koch kocht.
Ach so, da kann der Koch da nichts dafür.
Der kocht eher im Late Game 2-3 Mal. Aber bei The Sing kocht er durchgehend, also er muss auf jeden Fall kochen. Und der Dominik, hä? Du kannst 2 Ölfässer tragen? Ab in den Heizungsraum mit dir! Und wehe, du kommst bis zum Ende des Spiels raus und machst was anderes außer 2 Fässer reiz tun. Was? Ja, du kannst effektiv den Gegenstandstapel besorgen. Ja, dann gehst du in die Werkstatt. Das Problem, die Werkstattaktion, du kannst 3 Karten ziehen, eine aussuchen. Das ist ja ultra nice. Dann grinden wir einfach nach dem Schlüssel. Ja, okay. Er geht die ganze Zeit, Steffen geht die ganze Zeit rein. Und dann gibt's da so einen verdeckten Programmiermechanismus, dass ja alle immer so eine Karte ablegen. Reparieren, Fehlschlag oder Sabotage oder hantieren. Und der Gruppenführer entscheidet dann immer. So. Oh, eine Sabotage ist dabei. Was machen wir? Wir brauchen eigentlich alles. Ach, scheiß auf die Gegenstandskarte. Steffen, 3-mal hintereinander in der Werkstatt. 3-mal wurde ihm die Sabotage zugeteilt. Seine Figur wurde umgekippt. Er hat 3 Runden nichts gemacht, außer am Spielfeld dran zu sitzen und mitzuschreien. So.
Zu schreien. Also,
aber nächste Runde, ja, was machst du? Ich mache jetzt was anderes. Dann geht ein anderer mal Werkstatt. Der kriegt sofort einen Gegenstand, müsst ihr euch vorstellen, während er 3 Runden halt eben nichts bekommen hat. Also diese Charakter, also das ist richtig Schmutz, dass du so in deine Rolle gepresst wirst. Und sobald du mal was anderes machst, was? Wieso gehst du jetzt nicht in die Küche? Was? Wieso gehst du keine Öl? Ja, Entschuldigung, ich möchte bitte in den 3 Stunden etwas anderes machen, außer jedes Mal meine Figur in den Heizungsraum zu setzen, weil ich vielleicht auch mal eine Waffe will oder irgendwas Cooles machen will, irgendwie mal was reparieren oder dann hatte ich dann, du kannst dann pennen gehen auch, ne? Ich hatte 3 Sabotagekarten auf der Hand. Das heißt, ich gehe irgendwo rein, spiele eine Sabotagekarte und diese Aktion wird sabotiert. Oder ich gehe pennen. Okay, ich gehe pennen, erste Runde. Was, Digga, so untersaß, dass du jetzt hier pennen gehst in der ersten Runde? Ich sag, ja, ich kann auch irgendwo anders hingehen, das bringt halt nichts. Okay, gepennt, 3 Karten abgeworfen, ziehe eine Reparatur, 2 Sabotagekarten, bin eine Runde dabei, ziehe wieder eine Sabotage, hab 3 Sabotagekarten wieder in der 3. Runde. Ja, ich gehe pennen. Oh, Digga, untersaß, er geht in 3 Runden 2-mal pennen. So, das, ja, Digga, ich wünschte, ich könnte auch mitspielen und muss nicht dauernd pennen gehen, so, ne? Sehr, sehr, sehr schwieriges Spiel. Einfach, so, am Ende dann, im Endeffekt, ja, war dann auch klar, so, ich, die ganze Zeit, ich bin Mensch gewesen. Ja, der Ding ist ein Ding und alles drum dran. Ich war der übelste Mensch auf jeden Fall. Könnt ihr euch vorstellen, wie immer ich immer Mensch bin. Und dann in der letzten Runde noch so total, ja, Steffen, noch auf Ehre. Ich gehe mit dir dahin, dann kommt der Hubschrauber noch schneller. Ich habe so eine Sonderkarte, ich gehe mit ihm da rein. So. Er sagt, ja, irgendwie meine Sonderkarte schreibt irgendwas ganz anderes drauf. Ich sage, Alter, hast du mich jetzt hier gebaitet, dass ich auch jetzt noch den Hubschrauber hole? Und sie wird von ihm noch direkt infiziert, bin auf einmal das Ding. Okay. Aber sie haben mich vorher getestet, eine Runde vorher. Das heißt, ich bin der Mensch. Das heißt, ich bin das einzige vertrauenswürdige Mensch, der eigentlich schon ein Ding ist an Bord. Alle wollten natürlich nur noch mit mir, alles komplett easy. Ich steige quasi mit dem Robert, steige als erstes in den Hubschrauber. Er lässt mich ja sofort als Ding einsteigen, weil er ja auf jeden Fall safe auch Mensch ist, was ja jeder wusste sozusagen. Ja, okay, alles klar, hol ich die anderen Dinger noch an Bord. Und dann ist die Sache halt gewesen. Boah, und dann aufgedeckt Boris nebenher und sagt, Alter, boah, Digga, und ich bin das Urviech gewesen. Und Steffen so, hä? Ich bin das Urviech gewesen. Er so, nein, ich bin das Urviech gewesen. Hä? Und dann, hast du eventuell diesen Marker gesehen, Boris? Ja, dreh ihn mal rum. Das ist ein Hund. Du bist kein Boris. Das heißt, wir hatten die ganze Zeit 2 Dinger mit im Spiel drin, wo beide dachten, dass sie das Ultra-Urviech sind. Ich ficke dieses Game, Alter, ohne Scheiß. Und dann, ich hasse es auch. Ich hasse Leute, die bei solchen Dingern in der ersten Runde, ja, anfangen zu diskutieren.
Du bist Hitler!
Action Game, Alter, in der ersten Runde schon so du einfach, du gehst irgendwie hin und dann dies, das. Ja,
nee, das geht gar nicht.
Jetzt gemacht und hier und da. Digga, es ist die erste Runde. Gib jetzt einfach dein scheiß Voting, mach jetzt einfach ab, mach keine Downtime. Auch in der zweiten Runde hält jeder seine Fresse, wir spielen jetzt dieses Spiel und danach kann man ja Rückschlüsse ziehen. Aber 15 Minuten, ja, während man sich bevor man sich wieder in den Heizungsraum stellen darf, um 2 Fässer rüber von A nach B zu schieben, 15 Minuten über nichts zu diskutieren, Digga. Ich bin ausgerastet innerlich. Ich habe die ganze Zeit versucht, so, dabei so zu lachen, damit das nicht so aggressiv wirkt. Aber ich sag ehrlich, Alter, das ist ein einziges Scheißspiel. Es ist einfach so geistesskrank fehleranfällig, Alter.
Ja, das stimmt, aber es ist wirklich so.
Kostet, Alter.
Es ist wirklich so.
Stefan, bevor wir jetzt abrappen, wie heißt doch mal dieses Spiel, was war es, Adventure Island oder wie war das doch mal? Das Robinson Crusoe Light?
Ja, wo man den bunten Würfel wirft.
Ich kann diese Situation nicht vergessen. Der Typ, der hier sitzt und die ganze Zeit sagt, jeder muss seinen Job machen, das Spiel geht los. Ich erzähl's so oft, aber ich muss jedes Mal wieder sagen, das Spiel geht los. Irgendein Schiff ist untergegangen und es ist irgendwelches Zeug an den Strand gespült worden. Ja, Sveti und ich so, ja, okay, was machen wir? Ja, da liegt irgendwie Holz und da liegt irgendwie Nahrung oder sowas. Sagt Stefan, ja, sammelt es auf und bringt es ins Lager. Ja, was machst du? Ich schwimme jetzt zum Wrack raus.
Ach ja, stimmt.
Ich guck, was da ist. Und denkst dir so, ja, das ist, du hast einfach, das weißt du, du darfst keinen Spaß haben. Du musst
einer
arbeiten.
Macht was cool.
Und er sagt so, ich schwimme zum Wrack raus und guck mal, was
ich da ist. Ich löse mal das Event aus.
Ich öffne mal die Truhe.
Ja, das ist halt scheiße, wenn so eine Guffelaktion dabei ist, dann immer, ja, wer macht die Guffelaktion? Und das ist bei dem Spiel einfach richtig endscheiße designt. Die Symbolik ist auch kacke designt und ach, irgendwie. Und es ist für die Menschen auch viel zu schwer. Es ist für die Menschen,
also ich sag dir,
viel
wie es zu ist, schwer, Digga. Danke, Stefan, für Station 4 und für The Thing. Ich werde die beiden wahrscheinlich niemals zocken, aber ich hatte mehr Spaß an deiner Erzählung als an dem Spiel wahrscheinlich selbst.
Das könnte gut sein.
10 von 10, ich sag dir, wie
es ist. Station 4, ihr würdet das auch mit deiner Gruppe auch einmal abfeiern. Da wäre dann, hätte keiner sein Ziel erfüllt. Alle liegen am Boden. Die Station brennt. Die Räume sind um. So, weißt du was, ich meine, das war's dann so einfach so die ganze Zeit so. Dann das Einzige, es gibt dann noch so einen Typen, der hat so einen Mops dabei. Dann war noch das einzige Goal am Ende, ich schaffe eh nichts mehr. Ich muss versuchen, den Mops von der Station runterzubringen. Noch. Den kann man wie so einen Gegenstand aufheben. Das ist ein Haustier und das Ziel von dem einen Typen ist, er muss seinen Mops oder sich und seinen Mops retten. In Sicherheit bringen. Ja. So. Oder kannst du ihn auch durch den Typen aktivieren, Mops fallen lassen, so nach den Typen wegbewegen, steht der Mops da rum. Ja, dann hat man es noch versucht, den Mops dann aus der Luftschleuse wenigstens rauszuwerfen ins All, damit der gewinnt, am Ende den Mops noch mitnehmen kann. Aber der Mops ist leider, hat es nicht geschafft auf der Station.
Oh Mann.
Aber lustige Dinge, aber Digga, wenn du eine Rohrzange hast, da ist einer, du ziehst dir das Ding auf Verdacht über den Schädel, bevor der dir das abnimmt und dir das über den Schädel zieht. Dann kannst du natürlich noch Helme holen, so das ist natürlich total mies und aktiviert einer deinen Charakter, fallen lassen, freie Fallen lassen Aktion, legt erstmal den Helm ab, geht zwei weiter, nächstes Mal nimmst du deinen Typen wieder, rennst ihm hinterher, hat er den Helm abgelegt, ziehst ihm wieder stumpf das Ding über dem Schädel. Liegt dann auch da. Ultra stumpf.
It's a rap, Alter. It's a rap, ja. Heute. It's a rap.
Leute, das war's. Folge 161. Brettspiele pur. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar mehr Sachen gezockt. Da werden wir dann nächste Woche drüber uns unterhalten. Und da werdet ihr dann auch meine Meinung zu La Familia dann hören, wo Daniel und Christian heute ziemlich schmackofatz drüber geredet haben, was ich mir eben gesnibbelt habe. Und ja, in dem Sinne, Leute, sehen wir uns dann nächstes Mal Dienstag live auf Twitch und um 20.15 Uhr, wenn ihr Bock habt. Serge und ich sind dort am Start, machen React des Monats auf Better Board Games, Brettspiel des Monats, Highlights April. Und in dem Sinne, besten Dank für eure Zeit, besten Dank für euren Support, besten Dank fürs Einschalten. Kuss auf die Nuss.
Peace, Leute.
Bis dann, Leute. Ciao.